hier. Aus. Hierher. Komm zu, Frauli. Hierher. Verdammt.
Guten Tag. Ich interessiere mich für Ihre Goldfische.
Talkschnauzen. Zwei Wochen sind rum. Hier kommt die neue Folge vom Chemkanis Podcast, die Talkschnauzen. Natürlich mit mir, Melanie, und mit einem Gast, der jetzt zum vierten Mal dabei ist, was mich wieder daran erinnert oder wo ich ihn gerne daran erinnern würde, dass ich auch noch auf eine Einladung in seinen Podcast warte. Aber ich habe ja gehört, ich stehe schon auf der Liste, wahrscheinlich sehr, sehr weit unten und muss mich da jetzt langsam erstmal hocharbeiten. Aber jetzt freue ich mich erstmal, dass er zumindest mal wieder hier zu Gast ist. Schon, er lacht sich schon hier ins Mikro. Das ist der Marc Eichstätt, aka Lindhorst. Woher kennt man ihn? Man kennt ihn natürlich aus dem Chemkanis-Podcast. Man kennt ihn natürlich von den letzten beiden Versionen der Platinum-Bundeshundespiele, wo er einen Abendvortrag gehalten hat. Man kennt ihn vielleicht von seinem Podcast Hundestunde, den er mit Conny Sporer zusammen macht. Wer in Kiel lebt, kennt ihn von der Hundeschule Martin Rütter. Und wer gerne mal samstagnachmittags vorm Fernseher sitzt, der hat ihn bestimmt schon auch mal irgendwann bei einer der Martin-Rütter-Sendungen auf Vox ist es, ne? Ist es Vox?
Vox oder RTL?
Vox oder RTL, genau, dort gesehen. Und wenn ihr ihn bisher noch überhaupt gar nirgends kennengelernt habt, dann jetzt in dieser neuen Folge der Talkschnauzen. Hallo Marc.
Hallo Melanie, mea culpa. Ich habe das nochmal mir hier drauf geschrieben. Guck mal, ich habe mir jetzt extra hier nochmal einen Zettel gemacht, dass ich dich da auf der Liste wohl ganz nach oben schieben muss, so langsam. Na, aber danke nochmal für den Hinweis und vielen Dank, dass ich jetzt zum vierten Mal hier sein darf. Es macht immer sehr viel Spaß. Es ist wirklich, deshalb tauche ich auch hier immer wieder auf.
Marc, weißt du, woran man merkt oder woran ich merke, dass ich alt werde?
Weißt du, Marc,
erstmal, woran merkst du denn, dass du alt wirst? Wir haben ja gerade schon über Brillen geredet.
Ja, die Brille natürlich. Die Brille. Aber die brauche ich ja nur zum Lesen, theoretisch. Aber jetzt, wenn wir hier so Aufnahmen machen, ich könnte jetzt auch ohne. Ich sehe dich auch. Also ich kann dich auch sehen, aber es ist so leicht verschwommen.
Aber ich finde, meinem Alter entsprechend ist das gar nicht mehr so schlimm, dieses leicht verschwommen. Das könnte mir zugute reichen. Aber
ja,
weißt
bei
du, woran
einigen
ich...
Menschen ist das gut, wenn ich die nur verschwommen wahrnehme. Bei dir aber nicht. Ich muss bei dir so Mikrobewegungen in der Mimik wahrnehmen.
So, okay.
Damit ich ja weiß, was ich gerade sage. Was löst das denn bei dir aus?
Alles klar, gut, dann bin ich gespannt. Dann lass die Brille auf jeden Fall auf. Woran ich merke, dass ich alt werde, ist, du hast mich zweimal versetzt in diesen Podcast und ich bin trotzdem beim dritten Mal, habe ich noch gesagt, ja, komm, lass noch mal einen neuen Termin machen. Und ich sage dir, das wäre mir vor 30 Jahren nicht passiert, wenn ich von einem Mann so zweimal versetzt worden wäre. Ich glaube, bei einmal wäre schon Schluss gewesen. Daran merke ich, dass ich alt werde. Ich nehme, was ich kriegen kann.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Gut, dass du das gesagt hast. Dass du sagst, so jetzt die Uhr läuft.
Ja.
Alles, was dich noch auf zwei Beinen bewegt.
Ja.
Und irgendwie auch verschwommen, jetzt nicht ganz fatal
Brille,
ist.
Ohne Brille, völlig egal. Beim vierten, fünften, sechsten Anlauf. Ich nehme es.
Ach,
nehm's
auch
einfach.
Nicht schlecht.
Greif zu.
Ja, sehr gut. Aber es hat ja geklappt heute, ne?
Genau, ich freue mich. Und wir haben uns als Thema vorgenommen, oder ich habe dir das Thema vorgeschlagen, Hundehalter. Also ich hatte jetzt gerade einen Podcast aufgenommen mit der Sandra zum Thema Stress bei Hunden. Und mit dir würde ich gerne mal über, ja, weiß ich nicht, Stress bei Hundehaltern, Hundehalterinnen. Ich weiß nicht, ob es ein geschlechtliches, ob es da geschlechtliche Unterschiede gibt. Ich würde sie vermuten. Und darüber reden und vor allem auch so ein bisschen, wie hat sich das Thema Hundehaltung von damals bis heute gewandelt? Ich kann dir ja mal sagen, wie ich darauf gekommen bin. Also zum einen ist es bei mir so, das hat jetzt aber wahrscheinlich gar nichts mit dem Wandel zu tun, sondern nur mit meiner persönlichen Entwicklung als Hundehalter. Ich habe meine ersten Hunde wahrscheinlich genauso erzogen wie diejenigen, die ich jetzt im Park beobachte und denke, also die sollten auch mal sich da irgendwie Rat holen, weil ich es nicht besser wusste und weil man damals, man erinnert sich, Schwarz-Weiß-Fernsehen, drei Programme, Mitternacht war Schluss, da gab es nichts mit Internet und Online-Training und sonst irgendwie was und ich weiß gar nicht, wie weit verbreitet Hundeschulen überhaupt war. Das war kein Ding. Heutzutage ist das, glaube ich, echt ein Ding, dass jeder sagt, ich habe einen Hundetrainer. Das ist irgendwie so ein Statussymbol, was früher glaube ich, da lief das, glaube ich, alles in Verein und das war nicht gut, meine ich. Ich
Ja.
kann mir nicht vorstellen, dass das gut war. Genau. Und wenn ich dann so sehe, wie ich heute mit Hunden umgehe, was ich da so eingebaut habe oder übernommen habe in Sachen Körpersprache, wie ich die Hunde beobachte, was mir heutzutage wichtig ist und worauf ich total gut verzichten kann. Also dieses klassische, wenn der Hund sitzt kann, dann ist das ja für manche schon der heilige Gral und das mehr geht nicht an Erziehung. Und ich denke, so Sitz ist mir so pupsegal. Mir sind andere Sachen deutlich wichtiger. Und ich gehe auch mit den Hunden tatsächlich ganz anders um und nehme die auch ganz anders wahr. Das liegt natürlich daran, dass ich in dem Business tätig bin, dass mich das Thema unfassbar interessiert, dass ich vor Hunden, gerade so wenn es in die Aggressionsecke geht, auch absoluten Respekt habe und immer denke so, oh, wie würdest du das machen? Ich wüsste gar nicht, ob ich mich da so rantrauen würde. Und dann natürlich ganz andere Sachen sehe und manchmal tatsächlich vergesse, dass es diese klassischen Ersthundehalter gibt, die genau die gleichen Fehler oder die genau die gleichen Attitüde an den Hund, an den Tag legen, wie ich das damals gemacht habe, wenngleich sie heute natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten haben als wir beide damals, du erinnerst dich, ne? Genau, damals
Ja.
hatten. Und dann die Frage, es gab ja mal eine Zeit lang ganz viel auch auf Social Media, vor allen Dingen damals war noch Facebook noch ein Ding, das stirbt ja gerade irgendwie aus, dass dann eine Zeit lang ganz viel über Überforderung bei Hunden geredet wurde, dass das dann so in die andere Richtung kippte, dass gefühlt jeder für seine Kinder, für sich selber und für seinen Hund noch einen Stundenplan hatte und der dann wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter von Agility zum TSV, THV, ich weiß gar nicht, wie er heißen, Hundeschutzverein, dann zum Mantrailing, dann zu Physio und dann weiß der Geier wohin, wo man dann gesagt hat, okay, Leute, fahrt mal wieder so ein bisschen runter. Also irgendwie scheint es so ein bisschen in Wellen zu laufen, was mit uns Hundehaltern so los ist. Und dann ist es ja auf der anderen Seite, aber da können wir ja nichts für, immer noch ganz witzig, dass Hunde als Sachen gehandelt werden laut Gesetz, was ja dem gar nicht gerecht wird, wie ich finde, weil sie ja eine Rolle in unserem Leben einnehmen, wo man denkt so, boah, krass. Und wenn ich mir dann so angucke, wenn ich bei der Knabberkiste bin, das ist ja so ein Laden, der ganz viel wirklich tolle Kauartikel macht, aber auch so wahnsinnig viel anderen Kram, Spielzeug und sowas sogar verkauft und ich dann immer staunend in diesem Laden stehe oder in dem Lager und denke, wer kauft das? Und Jessica immer sagt, ey, das reißen die uns aus den Regalen. Ich denke so, was stimmt mit uns nicht? Also das sind ganz merkwürdige Spielzeuge und noch eine Bowl und noch einen Napf und das nochmal dreimal verbessert und jetzt aus dem super Bambus, vorher war es nur Bambus, jetzt ist es nochmal ganz toller Bambus und nächste Woche kommt noch ein tollerer Bambus und noch eine geilere Farbe und Wahnsinn. Also das ist wirklich, da muss die Industrie denken, geil, mit den Hundehaltern können wir es machen, oder? So, das waren meine 5 Cent zu dem Thema. Ich bin dann durch und wünsche dir noch viel Spaß hier in meinem Podcast. Fühl dich wohl, bleib so lange du willst und erzähl, was du dazu denkst. So
Ich habe
läuft das
dir
jetzt hier.
sehr gerne, ja, sehr gerne. Nee, ich habe dir sehr gerne zugehört, weil vieles, was du jetzt erzählt hast, da erkenne ich mich selber. Zum Beispiel, ich glaube, jetzt vor 25 oder 30 Jahren habe ich mit meinem ersten Hund gestartet. Und ich glaube auch, dass so wie ich damals an das Thema rangegangen bin, das heute natürlich nicht mehr tun würde. Also einmal die Wahl der Rasse, das ist mein erster Hund, einige wissen, das war ein Mops. Absolute Qualzucht. Also damals und heute ja immer noch. Ich bin totaler Fan dieses Hundetyps, aber wie gesagt, das geht nicht. Wir können das nicht mehr so machen. Das darf nicht gefördert werden. Abseits davon aber bin ich, glaube ich, ein bisschen blauäugig damals auch gewesen. Aber was du gesagt hast, das Wissen um dieses, wie sind Hunde, wie kommunizieren die, was für Bedürfnisse, das war zwar irgendwie vorhanden, aber natürlich nicht in der Breite wie heute. Also Internet, ja, gab es auch schon vor 30 Jahren,
Echt?
aber
Nee.
doch, doch. Ich weiß schon, doch, 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 das war schon vorhanden. Weil ich weiß ja, dass ich damals dann, als ich Martin Rütter im Fernsehen gesehen habe, sofort ins Internet gegangen bin. Das war aber noch nicht so wie
Ja, das
heute,
war noch
glaube ich.
ich.
Das war,
Wo?
ja, genau, also es war noch
Wo?
nicht in der
Okay.
Qualität und die
Ja.
Telefone, mit denen konnte man wirklich nur telefonieren
Oder
oder
werfen.
Snake drauf spielen. Also wenn du Glück hattest, war da dann auch so ein Spiel drauf. Aber also Bücher war da so, war, natürlich, die gab es immer. Und was du auch erzählt hast, das Thema Hundeschule war auch da jetzt nicht so wie heute. Also Hundeverein und Hundeschulen gab es auch damals. Die Anzahl hat zugenommen. Das hat zugenommen. Es gibt ja Statistiken, die zeigen, das nimmt zu. Aber es war auch so dieses, ja, man geht dahin. Also der Dackelbesitzer geht in den Dackelclub. Der Boxerhalter geht dann in den Boxerclub. Also größtenteils war das wirklich ja so. Das war das. Dann ging es da dann um so dieses Sitzplatz-Fuß ganz oft. Aber wenn du Probleme hattest mit Hunden, dann war das ja jetzt nicht deren Kernkompetenz. Das heißt nicht, dass da vielleicht Menschen waren, die sich damit beschäftigt haben und so. Aber es war nicht so die Idee, wenn dein Hund nicht alleine bleiben kannst, da gehst du in den Hundeverein oder sowas. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass eine Entwicklung, also es hat eine Entwicklung stattgefunden. Zum Positiven, zum Negativen können wir gleich zukommen. Und natürlich auch, was du gerade beschreibst, durch dieses veränderte Bewusstsein, dass die Leute durch dieses vermehrte Wissen um das Thema Hund, dass das auch in die Öffentlichkeit immer mehr gekommen ist. Die sozialen Medien haben natürlich ganz viel damit zu tun. Auch die Industrie natürlich erkannt hat, hier ist ein Absatzmarkt und durch die veränderte Rolle des Hundes immer mehr Sozialpartner. Wir ja natürlich alle wollen, dass es dem gut geht. Also von Futter, von Zubehör, von tierärztlicher Versorgung, Versicherung, also all das ist da, was auch seine Berechtigung hat und viele Sachen sind sinnvoll. Und auch hier Statistiken zeigen das ja, dass der Haustierfaktor ein Milliardengeschäft ist. Das wächst. Also wenn du Geld anlegen willst, ne, dann da, kauf dir Aktien. Zum Beispiel einige Verlage zum Beispiel, ne, die stampfen ja ihre Online-Rubriken immer ein und dann kaufen sie lieber Hundefutteraktien. Das ist so dieses, weil das wird immer funktionieren. Das wird ja immer funktionieren. Und ich dachte, das ist auch in Ordnung. Es zeigt ja auch genau, dass dann Bedarf ist. Und warum soll der auch nicht gedeckt werden? Ne? Deswegen, und dieses, was du jetzt auch sagst, mit diesen, damals, wenn in Hundeladen, also Hundeläden in dem Sinne,
Hab's
da hast
gehabt,
du
ne?
Futter gekriegt
Ja.
und eine Leine und ein Halsband und so. Und Spielzeug, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aktiv, dass das Spielzeug gab. Aber
Bälle.
heute ist,
Ich glaube, da hat
ja,
man
Bälle
Tennisbälle
vielleicht,
einfach
ne?
genommen,
Also,
ja.
genau. Und wenn du heute da reingehst, da ist ja eine Riesenauswahl. Also, wenn wir zum Thema Spielzeuge sind, da sind ja, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter Wand alleine, wo du denkst, so, was davon kaufe ich denn jetzt meinem Hund? Und ich ganz oft, wenn ich davor stehe, denke, 80% von dem würde der eigene Hund niemals mitnehmen. Würde er einfach nicht nehmen, weil es gar nicht, also klar, das, Menschen kaufen das. Das muss Menschen gefallen, die es ihrem Hund geben. Ich glaube auch, wenn wir Hundespielzeuge, Hunde entwickeln lassen würden, das würde ein bisschen anders aussehen. Es wird nur nicht so gut vermarktet. Deswegen, und auch die Halter, also das erleben wir, ich mache das jetzt 20 Jahre und damals habe ich ja auch noch Welpengruppen und sowas selber gemacht. Das machen jetzt Mitarbeiterinnen von mir schon lange. Aber gerade in den Welpengruppen habe ich gemerkt, dass eine Veränderung stattgefunden hat, dass die Hundehalterinnen und Halter sich verändert haben. Was du gesagt hast damals so, man war da einfach blauäugig naiv. Die Hunde, man hat das Verhalten da gesehen, hat das aber jetzt nicht überinterpretiert. Und das haben wir in den Welpengruppen auch gehabt. Ich weiß, dass früher, wenn da zwei Welpen aneinander geraten sind, die haben mal kurz gestritten, 3, 4 Sekunden, und dann war es das, ne? Also da musste man nicht mal dazwischen gehen, weil das völlig verhältnismäßig war. Und auch die Leute, die haben einfach das als normal gesehen, ist halt so. Und heute ist das so, wenn das passiert, dann haben wir einige Hundehalterinnen und Hundehalter, die da panisch werden, die reißen ihren Hund da hoch und ja, jetzt ist der traumatisiert oder sowas. Ne? Also, wo man denkt, ja, okay, also klar kann das passieren, aber seltensten Fällen, plus wenn die Gefahr wäre, hätten wir schon längst eingegriffen. Also, das ist so dieses. Ich glaube schon, dass wir kompetent genug sind zu sagen, wenn es jetzt hier wirklich voll in die Hose geht, das lassen wir nicht laufen. Aber dieses, dass die Leute auch durch dich zu viel, ich glaube, das ist oft zu viel Wissen. Zu viel Wissen kann sehr unsicher machen, vor allem wenn es dann nicht so ein gefiltertes Wissen ist. Ich
Ja.
glaube, das ist ein Problem.
Ja, das wäre jetzt auch meine Vermutung, weil, aber das hattest du ja schon gesagt, dass wir da nochmal hingucken können, ob das gut oder nicht gut ist oder ob alles gut daran ist, dass es so eine Entwicklung gab oder eben auch nicht. Spoiler wahrscheinlich. Es ist so ein bisschen hier Oma und Opa erzählen von früher übrigens, ne? Also
Ja, sowieso.
willkommen in
Das ist
diesem Podcast der
sowieso.
Alten. Aber uns muss es auch geben, Leute.
Ja.
Wir sind noch nicht bereit abzutreten. Genau. Was ich noch sagen wollte von früher, ich glaube, Hundeschulen Also ich habe das tatsächlich, ich habe meinen ersten Hund, der ist mir in Griechenland nachgelaufen und dann war ich, wenn ich in Deutschland war, mit dem in Braunschweig. Ich habe Hundeschulen gar nicht so auf dem Thema gehabt. Ich glaube, das war erst so eine nachbarschaftliche Hilfe, weil irgendjemand kannte irgendjemand, der auch mal irgendwie einen Hund hatte und dann hat man sich so auf der Straße beraten. Das macht man ja heute eher im Schreimodus, also dass man da diese ungefragten Tipps sich dagegen anbrüllt, weil jeder meint, er wüsste es besser. Ist jetzt mal so ein Kurzausschnitt aus Berlin, aber was ich auch so von vielen anderen, wo man immer denkt, ey, keine Beratung ohne Auftrag, bitte. Und ich glaube, früher war man ganz froh, wenn man irgendwo in der Nachbarschaft einen Hund hatte und dann hat man einfach gefragt, wie machst du das denn? Völlig wurscht, ob der eigene Hund, was weiß ich, ein Yorkshire Terrier war und der andere ein Schäferhund. Also man hat dann irgendwie die Tipps übernommen und sich dann da so über Mundpropaganda durchgefragt. Und ich glaube, was es damals noch deutlich mehr gab, wo man darauf zurückgreifen konnte, waren Hundezeitschriften. Da waren, glaube ich, die Regale voller. Ich glaube, da hatte man immer mehr Chancen. Was weiß ich, die Pferdeleute hatten Pferdezeitschriften, die Gartenliebhaber. Gut, da hat sich nichts geändert zu heute, aber die Hundezeitschriften sind, glaube ich, viel auch online gewandert oder gar ausgestorben. Und da konnte man sich immer noch mal so ein bisschen Infos und Tipps holen. Mit dem Internet muss ich noch mal recherchieren, wann das Internet erfunden wurde. Also ich habe da, glaube ich, erst mal zum Thema Hund und sowas gar nicht so viel gefunden. Und es war, wenn es da war, bei weitem nicht so ausufernd wie jetzt. Also jetzt hast du ja das Gefühl, du holst dir einen Welpen und kannst den komplett online über Gratis-Webinare erziehen und zu einem tollen Mitglied dieser Gesellschaft machen. Und ich würde mal behaupten, das funktioniert nicht. Also ist auch dem Hund gegenüber wahrscheinlich nicht so fair, wenn man denen dann Kontakte vorenthält, wie zum Beispiel Welpengruppen oder sowas. Genau, aber lass mal darüber nachdenken oder philosophieren, ob dieses. Achso, und übrigens, ich glaube, also ich habe ja, muss ja für Businesspläne auch immer so die Hundebranche analysieren. Und ich meine, dass sie nach der Verpackungsindustrie die stärkste Industrie tatsächlich ist. Und das, also Hunde und Katzen zusammen oder Haustier allgemein, die Haustierindustrie, und das ist schon echt enorm. Also da kommen ja, wir haben ja noch ganz viele andere Industriezweige und die kommen dann einfach weiter hinter. Also das ist schon ziemlich krass, was da für den Markt zu holen ist. Und ich finde es auch immer wieder überraschend, dass gefühlt jede Woche neues Hundefutter erfunden wird, was ja relativ einfach ist. Also es kann ja jeder ohne Expertise tatsächlich, der geht da in irgendeine Firma, die Hundefutter herstellt, sucht sich ein Label aus oder lässt da mal eine Grafikerin drüber huschen und dann hat er ein eigenes Hundefutter. Das ist wirklich absurd. Aber scheint tatsächlich noch zu funktionieren. Oder glaubst du, dass wir da irgendwann den Peak erreicht haben und dass es dann wieder abwärts geht? Wäre für mich auch interessant zu wissen, dass ich mich dann rechtzeitig verabschiede.
Zum Beispiel jetzt Corona, selbst diese Krise hat nicht dazu geführt, dass in der Industrie merklich die Umsätze eingebrochen sind, sondern entweder
Ganz
stabil oder sogar
gegenteilig.
gewachsen, glaube
Ja.
ich. Ich glaube, das mal gelesen zu haben, weil ja plötzlich Leute sich Hunde geholt haben, die es vorher nicht konnten. Also, solange es Menschen gibt und wir irgendwie noch einigermaßen Wohlstand haben, was auch immer das bedeutet, wird es ja auch Haustiere geben. Also kann man sich auch Haustiere halten und deswegen wird es wahrscheinlich in Deutschland, ich glaube jetzt in Deutschland, wenn jetzt hier nicht, weiß ich nicht, das System zusammenbricht, wir nicht mehr zu essen hätten oder hier ein Krieg ausbricht, bleibt das eigentlich stabil. Wann irgendwann ein Punkt kommt, wo es nicht mehr wächst, keine Ahnung, ob es den geben wird, da müsste man jetzt mal Marktwirtschaftler befragen. Wie gesagt, die Kurven zeigen alle momentan nach oben. Und deswegen glaube ich nicht, dass dem so ist.
Aber doch, ich denke, da müsste irgendwann eine Sättigung eintreten, weil jetzt auch eher geburtenschwächere Jahrgänge kommen. Alleine das ist ja eine
Ja, gut, das
natürliche
kann sein.
Grenze des Ganzen, ne? Dass
Und nur
man
das
dann
kann
sagt,
natürlich
okay, wenn
sein.
gar nicht so viele Menschen sind und davon haben, weiß ich nicht, 10, 20, 25% überhaupt nur Haustiere, dann muss es ja zwangsläufig einbrechen.
Genau, es kann
Also
sein durch den
Leute, es wäre
Geburtenrückgang.
super, wenn ihr euch vermehrt, noch so lange, bis ich in Rente bin und Marc auch. Dann könnt ihr
Obwohl,
machen,
warte
was ihr
mal, der
wollt.
Trend geht ja zu Mehrunterhaltung, damit
Ist
gleicht sich
okay,
das ja
gut.
aus.
Okay,
Also wenn wir
gut.
weniger werden, aber jeder hält dafür 10 Hunde,
Auch in Ordnung.
ist auch wieder in Ordnung.
Nehmen wir.
Ja. Nee, aber natürlich, also Marktwirtschaft natürlich, ne, wenn es frei ist, regelt sich das, glaube ich, dann irgendwann durch Angebot und Nachfrage. Aber wie gesagt, also ich glaube wirklich so, dass ich angefangen habe, gefühlt wächst das. Also ich selber sehe das ja auch, wir haben zu zweit gestartet und sind jetzt zu neunt, glaube ich, im Team. Also auch hier durch diese immense Nachfrage, dann auch, ich bin im Netzwerk von Martin Rütter, wir haben damals mit 11, also 11 Leuten angefangen und sind jetzt, glaube ich, bei 300 Trainerinnen und Trainer mit 150 Hundeschulen. Also auch hier, ne, das hat ja eine Fahrt aufgenommen und das würde ja nicht funktionieren, wenn es da keine Nachfrage gäbe oder keinen Bedarf. Und wie gesagt, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, dass man so ein Riesen, also so ein Überangebot hat, Das muss man selber wissen. Also, wie gesagt, bei den Hundehalterinnen und Hundehaltern nicht alle, aber wie gesagt, in den Welpengruppen, um noch darauf zurückzukommen, habe ich diese Veränderung festgestellt. Und auch im Einzeltraining kommt eher so eine Tendenz. Und auch wenn ich meine Mitarbeiterin frage oder Kolleginnen und Kollegen, und wenn man sich dann über sowas unterhält, dann ist auch hier so die Erfahrung, ja, einige Leute sind ein bisschen zu übervorsichtig geworden. Also dieses Thema Ernährung. Also damals, ne, nochmal, genau, da bist du da in den Laden gegangen oder jetzt im, weiß nicht, im Supermarkt, da haben wir auch einen Supermarkt, da hat man da damals noch Schappi oder so oder
Ja,
Frohlich, da gab es ja
Frohlich,
drei, vier Sorten.
genau. Und
Und
dann ging die
heute, ne?
Pupserei los.
Ja, und heute, wenn du jemandem erzählst, du fütterst Frohlich, also da bricht der Shitstorm los. Also wenn du Langeweile hast, in irgendein Forum, Hundeforum gehen und fragen, ich habe mir jetzt Frohlich gekauft, wie viel soll ich davon geben? Ne? Also da geht sofort, also richtig nimmt das Fahrt auf. Und das Spannende ist ja dann oft, die Leute, die dazu etwas sagen, wenn man dann mal prüft, also welche Expertise die denn haben, wie kommen die denn dazu, das zu kommentieren, dann fehlt da oft der Unterbau. Also ich weiß zum Beispiel, ich weiß genau, was ich weiß, wozu ich was sagen kann, wozu nicht. Und deswegen, wenn mich jetzt jemand genau mit Futter zum Beispiel, ich habe ein gefährliches Halbwissen, also ich habe mich ein bisschen mit beschäftigt, aber ich kann das jetzt nicht 100% und auf sowas lasse ich mich nicht ein, zum Thema Verhalten eher. Aber bei den Menschen, und das ist, glaube ich, schon dieses zu viel, es ist viel zu viel geworden und eben nicht gefiltert. Also es ist nicht, wenn du jetzt ins Internet gehst oder auch jetzt so geschrieben eine Zeitschrift liest oder ein Buch, ja, hat der wirklich Ahnung, der das geschrieben hat? Also, wo kommt das her? Und dann haben wir das Problem in Deutschland, dass der Beruf des Hundetrainers, der Hundetrainerin oder wie auch immer du dich nennst, ja gesetzlich nicht geregelt ist. Also Bäcker, Bäckerin, da kannst du ja nicht einfach sagen, so ich mache jetzt ein Wochenendseminar, da bin ich ja auch Bäckerin. Das funktioniert zum Glück ja nicht. Bei Hunden, also Hundetrainerin, Hundeverhaltensberaterin, wie auch immer, ist das ja nicht geregelt. Wir haben ja nur seit 2008 ist es der Paragraph 11 Tierschutzgesetz, der leicht geändert wurde. Das heißt, wenn du es gewerblich jetzt machen möchtest, musst du einem Amtsveterinär nachweisen, dass du Ahnung hast. Wie auch immer. Also das ist auch so, der Gesetzgeber hat gesagt, du musst es nachweisen. Wie auch immer. Also da gab es schon, jetzt gibt es eine Hürde, aber auch da wissen wir, also ich vergleiche das mal mit dem Führerschein. Ne? Wenn du die Führerscheinbeprüfung bestanden hast, ist das eine einmalige Momentaufnahme, ob du danach aber ein guter Autofahrer bist, das weiß ich jetzt nicht. Natürlich, ne, ich selber zum Beispiel habe 94 meinen Führerschein gemacht. Und jeder ist natürlich der Meinung, dass er der beste Autofahrer ist. Wenn meine Frau manchmal mit mir fährt, kommt schon mal positive Kritik, dass einige Sachen doch vielleicht anders gemacht werden. Also das, was ich meine. Ne? Also dieses, es fehlt halt. Und das ist, glaube ich, genau, wenn du dann, was damals, was du sagst, ne? Wenn man ein Problem hatte, jemand anders hatte einen Hund, dann hat man die gefragt. Und die haben gesagt, ich mache das so, und dann hat man das irgendwie mitgemacht. Oder die kannten jemanden, der jemand kannte, der das in der Hundeschule im Hundeverein macht. So sind ja auch viele Hundetrainerinnen und Hundetrainer geworden. Ich weiß, dass das in der Vita vieler Kolleginnen und Kollegen so ist. Der eigene Hund war problematisch. Man hat irgendwie sich ein bisschen schlauer gemacht, hat Leute kennengelernt. Und dadurch, dass man das gemacht hat, haben andere einen gefragt. Und dann irgendwann hat man gesagt, weißt du was, da mache ich doch gleich hauptberuflich und soll ich jetzt hier noch das nebenbei machen. Ne? Also deswegen, aber das haben wir heute aber auch noch. Also dieses in den Foren oder sowas, in den sozialen Medien, natürlich, da werden immer Fragen gestellt. Und da kann auch jeder was zu sagen. Das ist ja schön. Ne? Also wir dürfen ja auch dazu etwas sagen. Aber da auch manchmal herrscht ja ein Ton, wo ich denke, alter Schwede, was ist denn hier passiert? Also irgendwo habe ich da verpasst, die Abbiegung zu nehmen, weil es mit einer Vehemenz manchmal gemacht wird, wo ich dann, wenn jemand so, also das schreibt, denke, da brauche ich gar nicht weiterlesen. Also das kann ja vielleicht richtig sein, aber so gehen wir nicht miteinander um. Also das funktioniert ja nicht. Also und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn deren Hunde genauso drauf sind wahrscheinlich, also dass die gleich auf 180 gehen. Ne?
Ja, aber das, ich finde, das ist ein ganz großes Dilemma für die Hundehalter. Und ich weiß nicht, ich muss mal irgendwann nach einer Statistik suchen, ob es mehr Hundehalter oder Hundehalterinnen gibt, weil ich glaube, da gibt es auch einen großen Unterschied. Bei mir, bei meinen Events, ist es ein ganz klarer Frauenüberschuss. Ich würde davon ausgehen, dass es bei dir in der Hundeschule auch so ist. Also wenn man die Hunde in irgendeinem aktiven Modus mit Menschen sieht, dann sind es meistens Frauen am Ende der Leine, in den Kursen und so weiter. Und die Hunde Halter würde ich eher wirklich noch in den Vereinen vermuten oder dass sie gar nicht solche Angebote in Kauf nehmen oder dass es tatsächlich weniger Männer gibt, die mit den Hunden irgendwie unterwegs sind als Frauen. Das kann ja auch ganz gut sein. Auch wenn es in der Familie ist, dass der Hund eher der Frau zugeschrieben wird. Gerade wenn Kinder dabei sind, wollten die Kinder wahrscheinlich einen Hund, dann kümmern sie sich nicht und dann ist die Frau dafür zuständig. So würde ich es jetzt mal ganz platt vermuten, um auch wirklich jedes Klischee hier bedienen zu dürfen. Aber für das ganze Wissen heute um den Hund, also erstmal müssen wir uns, glaube ich, alle bei unseren Hunden nochmal 20.000 Mal entschuldigen und bedanken, dass sie für uns immer wieder so Versuchsobjekte sind, wo man sich austestet und dann von dem einen irgendwas übernimmt und dann aber feststellt, das wirkt gar nicht und der Hund muss aber das alles irgendwie mitmachen und über sich ergehen lassen, nur damit er irgendwie ein Verhalten zeigt oder sich verhält im Alltag, so wie mir das gefällt und ich aber gar keine Ahnung habe, wie ich ihm das wirklich richtig beibringen kann. Und das kann ja auch noch nach 5 Jahren irgendeines Studiums oder Besuchen von Workshops oder sowas immer noch so sein, dass es da nicht funktioniert. Und die ertragen da schon wirklich sehr, sehr viel. Also das ist das sind schon krasse Tiere, das kann man tatsächlich so sagen. Und das Dilemma für Hundehalter ist ja jetzt heutzutage tatsächlich, dass sie eben, was du auch schon gesagt hast, viel zu viel Wissen haben, dann nicht wissen, was sind denn jetzt, also ich sag mal in Häkchen Fake News, also was sind denn Informationen von einer Quelle, die jetzt da vielleicht auch nicht so die Ahnung hat oder was auch immer, dann was sind Informationen von einer Quelle, die zu mir und meinem Hund passen und zu meinen Bedürfnissen. Also es gibt ja unter den Hundetrainer Methodiken, da gibt es ja Religionen inzwischen. Also, dass der eine trainiert, was weiß ich, der schmeißt da kiloweise Leckerli in den Hund und konditioniert alles von A bis Z und ist der Formalismus-King schlechthin. Das hilft aber dem anderen nicht und so. Und die können sich dann aber auch nicht gegenseitig irgendwie verständigen, weil das ist ganz schlimm, was du machst und so wie ich es mache, ist es richtig und sowas. Und dann kommst du als Hundehalter und sagst, oh, ich erfülle mir jetzt meinen Traum, ich hole mir jetzt meinen Hund, ich habe jetzt die Zeit und so. Und rauscht dann in dieses Becken rein voll tausender Informationen und jedem, der es richtig weiß, also das ist ja wirklich eine Riesenherausforderung. Dann hast du noch so dein eigenes Empfinden und deine eigene Idee, wie du so mit deinem Hund zusammenleben möchtest. Und dann findest du den natürlich auch total knuffig und süß und das ist der beste Hund der Welt, auch wenn er das noch nicht macht und das noch nicht zeigt und da vielleicht noch blöd ist. Aber dem soll es ja auch total gut gehen. Und dann musst du das irgendwie sortieren. Das ist ja tatsächlich, also wenn ich mir das ist wirklich schwer. Oder? Hast du
Ja,
da
also
einen Tipp? Ich meine, du bist Hundetrainer. Sag
ja,
was. Also, das ist ja
nee,
wirklich Wahnsinn.
also wenn ich ungefähr wissen möchte, wie ein Kunde, der dann zu uns kommt, sich fühlt oder der in der Hundeszene unterwegs ist, dann überlege ich immer, wie ist das, wenn ich Hilfe suche, Arzt, Physiotherapie, irgendjemanden, und dann ist es ja genauso, ich gucke ins Internet oder frage Leute, gehe dahin und dann ist der erste Schritt, ja, ich muss vertrauen, dass diese Person wirklich mich, also dass der mir helfen kann. Das ist ein Vertrauensbeweis am Anfang. Und dann zeigt ja die Erfahrung, ob dem so ist oder nicht. Also, ne, also ich kann
Ja,
das nur
aber
sagen, ich
da.
hatte mal, also ich war bei einem Orthopäden vor einiger Zeit mal, und da habe ich 2 Termine gemacht und auch die Therapie nicht, also da nicht weiter hingegangen, habe mir einen anderen geholt, weil dort, also nochmal, ich bin ja kein Orthopäde, ne? Also ich kann ja sein, dass der, aber alleine schon das menschlich hat nicht funktioniert. Und der konnte mir das auch irgendwie so nicht so klar machen. Und das ist so, glaube ich, dann der Punkt, wo bei mir, wenn ich das dann nicht verstehe, ich frage und dann kann er diese Fragen aber nicht richtig beantworten, dann ist bei mir sofort so, ja, tut mir leid, dann funktioniert das nicht. Wir sind ja oft die 5., 6. Hundeschule im Einzeltraining. Und wenn die Leute zu uns kommen, dann haben die schon eine Litanei hinter sich. Und dann ist es wirklich oft, wir fragen ja, was wurde schon gemacht, ne? Also, welche Erfahrungen haben sie damit? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Und dann hast du teilweise genau von der einen Extrem bis ins andere. Also da wurden so viele verschiedene Sachen und die Leute stehen natürlich da, glauben, also hoffen, dass der oder diejenige helfen kann und dann vertrauen die und machen das. Dass das nicht funktioniert, das hat dann manchmal verschiedene Gründe. Aber was du auch sagst, natürlich, auch das habe ich festgestellt in den letzten 20 Jahren, dass in der Hundeszene eine hohe territoriale Aggressivität ist, die ist vorhanden, dass hier wirklich teilweise, also sehr massiv auch bestimmte Richtungen aufeinander einwirken, wo ich auch denke, also wenn man bei Hunden weiß, dass Aggression immer ein Zeichen von Unsicherheit ist, ich weiß nicht mehr weiter, also ne, alle anderen Strategien helfen nicht mehr, dann muss ich zur Aggression greifen und ich als Hundetrainer und Hundetrainer genauso bin, dann ist das ja eine Aussage, ne? Also dass man dann wirklich da um sich beißt wie ein Irrer. Ich habe das zweimal live erlebt, ja, auch in meiner Karriere, wo ich da mit einer Kundin irgendwo stehe. Es gibt hier in Kiel, gibt es ja so verschiedene Hunde-Freilaufzonen, eingezäunt und nicht eingezäunt. Und es gibt so eine etwas größere, die ist halt sehr groß und die kann man super nutzen. Da war ich dann mit einer Kundin, weil da ging es dann auch um Abrufen und so weiter. Und dann stehen wir da, auf einmal kommt da eine Dame wutschnaubend um die Ecke auf mich zu und pampt mich sofort an, was ich denn hier tun würde. Und ich denke, ach du Scheiße, Ordnungsamt. Also, nee. Und ich so, ja, Entschuldigung, ich trainiere hier mit meiner Kundin. Ja, das würde nicht funktionieren, das würde hier nicht gehen. Das wäre ja ihre Ecke, wo sie immer trainiert. Da
So.
bin ich wohl aus Versehen in das Revier einer anderen Hundetrainerin geraten. Da waren
Upsi.
aber keine Schilder. Also ich konnte es nicht erkennen. Jetzt weiß ich nicht, ob sie geruchlich da Markierung gesetzt hat. Das hätte ich im Nachhinein vielleicht mal überprüfen müssen. Ne?
Ja.
Das weiß ich jetzt nicht. Meine Nase war nicht so effektiv. Aber da habe ich das erste Mal gemerkt, ach du Schande, was ist denn hier los? Wie gesagt, der Kunde hängt halt dazwischen. Der hängt dazwischen. Und der soll jetzt halt versuchen, rauszufinden, was davon ist denn jetzt richtig und was ist falsch. Und sehr oft erlebe ich das ja selber mit Hunden und Menschen, dass es gar nicht darum geht, was ist falsch. Also ich will nicht wissen, was falsch ist, was nicht richtig ist. Da können wir gerne drüber reden. Und die Kunst ist ja nachher, also die guten Hundetrainerinnen, Hundetrainer kennst du daran, dass die ja gucken, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Hund und dann für die das passende Konzept entwickeln. Und so kann es ja sein, dass ich dem einen das erzähle und dem anderen, der die gleiche Thematik hat, etwas anderes aber erzähle, weil es eben nicht zu denen passt sonst. Also, und das ist halt, was aber auch natürlich für, ich glaube, die Kunden manchmal schwer ist, die unterhalten sich ja auch. Weil sie dann sagen, ja, der hat mir das gesagt, der ist bei mir auch im Training und sagt, Moment, mir hat er was ganz anderes gesagt. Und dann kommt wieder dieses, ne? Und da, glaube ich, ist es viel den Leuten, also ich versuche, dass die Leute verstehen, warum ich zu diesem Entschluss komme und warum ich das rate. Also ich lasse die nicht weggehen, bis die mir nicht in der Stunde sagen, ich glaube, ich habe verstanden, was sie meinen, weil dann die Motivation, es zu verändern, ist höher, wenn sie verstehen, warum. Also wenn ich es nur mache, weil es jemand sagt, funktioniert. Aber ich glaube, wenn man weiß, warum man es tut, ist man schon mal höher motiviert.
Ja. Ich gehe nochmal zu dem Beispiel mit dem Orthopäden, weil ich finde, es gehört, das attestiere ich dir sofort und mir jetzt inzwischen auch, aber so war ich nicht immer. Ich finde, es gehört immer wahnsinnig viel Selbstbewusstsein dazu, wenn man Widerworte hat, wenn man Fragen stellt. Also wenn man einem, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Arzt, wenn man einem studierten Mediziner sagt, ich würde das gerne verstehen, was Sie machen, das setzt ja dann voraus, dass der das nicht so auffasst, von wegen, die vertraut mir nicht. Ich habe bei einem Arzt oder irgendwo stand, war ja irgendwann mal so klassisch dieses, wenn Sie, bevor Sie zu uns gekommen sind, Dr. Google gefragt haben, dann lassen Sie sich das Rezept doch bitte von Dr. Yahoo geben oder so. Also so eine klare Ansage von wegen, ne, uns interessiert nicht, ob Sie Ihre Symptome schon mal gegoogelt haben und jetzt mit einer Idee, was Sie haben könnten, kommen, das finden wir kacke so. Wo ich aber auch denke, das muss den Leuten aber auch zugestanden werden, weil auf der anderen Seite ist es mir auch schon passiert, dass mein Arzt da nicht tiefer gegangen ist oder da dieses Huschi Waschi schnell, schnell und ich dann gegoogelt habe und dann drauf gekommen bin, was dann tatsächlich die Lösung wäre. Und das kann es ja auch nicht sein. So. Und da macht man ja viel Erfahrung. Dann ist das Netz natürlich noch dazu da, dass das verbreitet wird und jeder das Gefühl hat, ihm wäre das auch schon mal passiert, nur weil er es irgendwo mal gelesen hat oder die sich dann davor bewahren will, dass es da passiert ist. Das hilft ja auch nicht immer. Und das macht ja auch viel Vertrauen kaputt, wenn man das von anderen hört, dass sowas passieren könnte. Und dann guckt man ja noch mal ganz genau, wen hat man denn da? Und ich denke, das geht, oder mir ging das zumindest auch so, Hundetrainern gegenüber. Also da ist jemand, der sagt, ich bin Hundetrainer, ich habe die Lösung für alle Probleme, die Menschen mit ihren Hunden haben. Und ich sage, irgendwie gefällt mir das nicht. Ich habe aber auch keine andere Idee, weil ich das natürlich nicht kenne und weil ich diese Hundetrainerausbildung nicht gemacht habe, weil ich nichts über Lerntheorien weiß oder über negative, positive Bestrafung, negative, positive. Das ist mir alles nicht bekannt. Aber ich habe irgendwie nur ein Bauchgefühl und damit lässt sich immer verdammt schlecht argumentieren. Und deswegen glaube ich auch, dass viele Dinge mit ihren Hunden machen und probieren, die dann nicht funktionieren und dann eben dieses Hundeschulhopping betreiben, um dann irgendwann denjenigen zu finden, der ihnen dann wirklich hilft. Und du hast vorhin gesagt, das hat nicht funktioniert, aber hinter diesem, das hat nicht funktioniert, steht ein Hund, mit dem es probiert wurde. Und das ist immer beschissen. Also dieses, oh, der funktioniert nicht oder das hat nicht funktioniert. Ja, aber da hat gerade schon ein Lebewesen irgendwie gelitten. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form oder in welchem Ausmaß, vielleicht auch gar nicht schlimm, vielleicht ganz doll schlimm, vielleicht irgendwas dazwischen, aber es wurde rumgedoktert und das ist ja schon mal, also wenn man sagt, das ist die vierte, fünfte, sechste Hundeschule, das ist doch schon scheiße, oder? Ich kann das
Ja,
total gut verstehen, aber es ist doch scheiße. Ich habe auch eine kurze Geschichte. Ich habe Als ich nach meinem Rüden hatte ich irgendwie 2, 3 Jahre hundefrei, und dann habe ich mir eine Hündin aus dem Tierschutz geholt und die war unfassbar intelligent. Vor allen Dingen war das auch eine Jagdsau und da war ich auch wahnsinnig verzweifelt, weil die ist mir mal abgehauen. Die war in dem super verlässlich, weil immer wenn wir irgendwie am Auto waren, war sie wieder da aus dem Nichts. Also die war wirklich, in dem war sie wirklich gut. Das war einfach eine richtig ausgebuffte olle Straßenhündin aus Italien, viel zu intelligent für einen Hund, aber auch sehr geil, so in ihrer Art, in der Retrospektive. Aber damals habe ich gedacht, boah, ich drehe hier durch, ne? Weil die dann auch jagen gegangen ist. Also sie hat Gott sei Dank nicht, also sie war kein, ich gehe da ran und reiße, sondern immer so, also wenn das Tier stehen geblieben ist, hat sie gebellt, so weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Und es ging halt nur ums Hetzen, Gott sei Dank. Und die Leidtragende der ganzen Geschichte war sie. Also wir hatten zweimal Wildschweinkontakt. Es war böse mit 2,5 Stunden OP und Drainage und also ein ganzes Programm, woraus sie natürlich nichts gelernt hat. Und dann war ich in meiner Verzweiflung. Und hat mir jemand gesagt, du, ich kenne einen Jäger und der bildet Jagdhunde aus. Und dann fand ich mich wieder, dass meine Hündin im Wald Platz machen sollte und ich sollte ihr so einen Schlüssel vor die Füße werfen, weil sie sollte lernen, da zu bleiben. Und das war dann auch meine letzte Stunde, aber ich habe das tatsächlich gemacht. Und das bricht ja auch was im Vertrauen zu dem Hund. Und hinterher habe ich mich so wahnsinnig schlecht gefühlt, aber ich konnte das natürlich der Hündin nicht erklären. Aber dieser Jäger, der war natürlich, wie Jäger so sind, der stand da wie ein Baum, der war irgendwie in dem Alter, in dem ich jetzt bin, und war so eine Respektperson, da habe ich gesagt, boah, ne, was, also dann zu sagen, ich mache das nicht, wäre ich mir so doof ihm gegenüber vorgekommen und habe meinen Hund dafür dran gegeben, so. Und das glaube ich, da bin ich kein Einzelfall. Ich denke, das wird ganz, ganz vielen Menschen passieren, was dann die Hunde irgendwie mitmachen müssen. Und das ist echt blöd, aber auch schwer, weil, wie gesagt, du argumentierst nur mit dem Bauchgefühl. Und das ist toll. Ich würde jedem raten, das zu tun heute. Aber ich weiß auch, wie schwer das dann ist, zu sagen, ich gehe jetzt. Weil im besten Fall hast du einen Hundetrainer, der hat dir schon ein Abo abgeknüpft für, weiß nicht, 500 € 10 Stunden und du hast es schon bezahlt und dann stehst du da. Und diesen Konflikt will man ja oft gar nicht haben. Weil man das tatsächlich auch nirgends gelernt hat, wie man das gut löst. So, das ist ja immer Thema Kommunikation, da sind wir bei den Hunden ganz gut dran, aber um Menschen untereinander, da ist auch noch ganz doll viel Luft nach oben. Und dann hast du
Ja,
den Quark.
also mit dem von dir beschriebenen, wir sind die fünfte, sechste Hundeschule, dann wurde schon an dem Hund rumgedoktert, da wurden Sachen ausprobiert. Mit der Thematik natürlich mussten wir uns, oder muss ich mich ja auch heute noch beschäftigen. Und wenn ich noch manchmal höre, was dann ausprobiert wurde oder herumgedoktert, dann weiß ich ja aus der Ausbildung, aus der Erfahrung, was das jetzt für die Bindung, für die Beziehung oder für den Hund bedeutet hat. Das Überraschende ist aber, und das hast du ganz am Anfang gesagt, die Hunde sind hochfehlertolerant zum Glück. Also die Domestikation hat ja dazu geführt, dass die ersten Menschen, als Hunde irgendwie zu Hunden wurden, ja, die nur irgendwie in die Höhlen geholt haben, zu ihren Familien gesteckt haben, die ja, wenn die problematisch gewesen wären, das hätte ja nicht funktioniert. Also das heißt also schon durch die Hundwerdung, wie gesagt, sind die da. Ja, mir fehlt der Begriff, der Fehlertoleranz, ja, aber die sind einfach netter geworden, sagen wir so. Die sind manchmal dann zu nett, wo ich dann auch denke, Mann, ey, warum beißt du denn nicht einfach meinen Arsch? Was soll denn das, ne? Aber so sind die dann halt, was ja Vorteile und Nachteile hat. Und in diesen Stunden, wenn ich dann höre, was ausprobiert wurde und manchmal auch Maßnahmen, die also wirklich schon tierschutzwidrig sind oder wo man denkt, da gibt es so viele Alternativen, das hätte man nicht tun müssen. Dann guckt man sich aber das Mensch-Hund-Team an und sieht, dass der Hund zum Glück daraus jetzt wirklich nicht traumatisiert wurde oder sagt, ja gut, war Kacke, jetzt machen wir es mal anders. Das heißt, die sind da wirklich Vorbilder. Und sobald man halt anfängt, das anders aufzubauen, und zwar so, dass der Hund das versteht, dass es auch zu ihm passt, sie verhalten die selten in der Vergangenheit und sagen nicht, aber vor 5 Jahren. Da hast du mal Sitz gesagt und dann hast du mich dann ins Sitz gedrückt. Das nehme ich dir heute noch übel. Also das ist das Gute.
Ja, Gott sei
Und in
Dank,
diesen
sonst hätten wir echt
Stunden,
ganz schlechte Karten.
ja, und in diesen Stunden habe ich auch sehr oft Kunden, die bei einigen Sachen, ich muss das dann aber wissen, was da passiert ist, und die wissen schon, dass das vielleicht nicht so sinnvoll war, dass du jetzt gerade gesagt hast, dass man da einen Schlüssel davor den Hund schmeißt, einfach aus dem Nichts. Da hat man selber ein ungutes Gefühl. Aber was du auch beschreibst, du bist in einem Punkt, wo du theoretisch sagst, ich mache jetzt hier alles, Hauptsache, das funktioniert bald. Und selbst wenn das ein ungutes Gefühl im Bauch ist, denkt man, nee, komm, der hat mehr Ahnung. Das war ja bei dir genauso. Du hast gesagt, nee, der muss das ja wissen. Und das ist genau dieses, ne, In der Situation befinden sich diese Menschen. Und mir geht es ja gar nicht darum, dass wenn ich frage, was ist da passiert, und die drucksen manchmal rum, dass ich sage, erzählen Sie es einfach, ich bewerte das nicht. Also hier geht es ja nicht darum, wer schuld hat, weil die kommen ganz oft, dass die halt sagen, ja, ich weiß schon, dass ich das schuld bin. Und dann ist für mich sofort ein No-Go, wo ich denke, nee, hier geht es gar nicht um Schuldige. Also ich bin erstmal gar kein Richter, Punkt eins. Hier ist keine Verhandlung. Ich muss einfach nur Sachen wissen und ich bewerte das nicht. Ich muss es nur wissen. Oft wissen die ja selber, dass das Mist ist. Und falls die nicht genau wissen, dass das blöd ist, dann erkläre ich denen das aus wissenschaftlicher Sicht, dass das einfach nicht sinnvoll war. Einfach sagen wir mal so, beziehungsweise ich sehe meinen Job da drin, die Leute so fit zu machen, dass die es selber erkennen. Und da kommen wir zu dem Thema informierter Kunde. Also was du gesagt hast, ne? Ich verstehe das auch, wenn Ärzte, wenn du dann anfängst, ich habe das mal im Internet, da rollen die Augen. Weil es ist genau das Gleiche bei mir. Ja, ich habe das mal im Internet nachgeguckt, warum der Hund nicht alleine bleiben kann. Ne? Und ich höre mir das ja auch gerne an. Und dann, ich bin da jetzt, ich fühle mich da gar nicht so angegriffen von, sondern ich sehe das ja eher so, das sind Leute, die haben Bock. Die suchen, also die suchen ja aktiv Hilfe. Und ich finde informierte Kunden gut. Wenn die natürlich aus dieser Informiertheit eine Überinformiertheit entsteht und dadurch eine Unsicherheit, dann wird es natürlich für den Hund etwas manchmal stressig. Weil das ist ja dieses Beispiel 5-Minuten-Regel. Sagt die dir was? Mit Welpen?
Nee.
Die fünf, ja, sehr gut, siehst du?
Mir sagt die
Das.
15-Sekunden-Regel was, wenn ich mich aufrege?
Okay. Das weiß ich
Oder
nicht, ob
fünf
das bei
Sekunden sind
Hunden.
es sogar nur.
Na, ich kenne. Ist das nicht. Na, die 3-Sekunden-Regel, wenn was runterfällt, wenn es kürzer
Na,
als 3
ja,
Sekunden ist,
drei
darf man es
Sekunden,
essen.
dann
Die
kannst du es noch
kenne ich.
essen. Das wurde in der Inflation aber auf 10 Sekunden erhöht. Inflationsbedingt sind das jetzt 10 Sekunden. Und die 5- oder 15-Sekunden-Regel ist ja, wenn dich irgendwas aufregt und du regst dich nach 5 oder 15, ich meine 15 Sekunden noch auf, dann willst du das. Dann ist das eine
Na,
bewusste
okay.
Entscheidung, weil der
Also dieses
Reflex, dich aufzuregen, ist
Durchatmen.
dann durch.
Genau. Nee, aber diese 5-Minuten-Regel, die ist also die gab es damals schon, als mein Hund ein Welpe war. Da wurde davon mir schon erzählt, die besagt Folgendes. Die Frage ist ja zum Beispiel, wie lange darf man mit einem Welpen oder mit einem jungen Hund spazieren gehen? Wir wissen, der ist noch nicht ausgewachsen, die Muskulatur, das Skelett, die Bänder sehen, Gelenke sind noch nicht auf volle Belastung ausgelegt. Also sollte man schauen, dass nicht eine Überbelastung stattfindet, weil die langfristig dann noch problematischer wird. So. Und irgendjemand, ich weiß aber nicht wer, falls hier jemand zuhört, der weiß, wer der Urheber ist dieser Regel. Also die Quelle bitte mir oder Melanie und mir schicken, das wäre super, dann kann ich endlich die Quelle nennen. Die finde ich aber nicht. Hat dann behauptet, pro Lebensmonat eines Hundes, junger Hund, 5 Minuten.
Ah ja,
Also wenn
okay.
dein Hund 16 Wochen ist, 4 Monate, 20 Minuten Spaziergang. Und
Viel Spaß.
so, und genau. Es gibt Welpen, wo das passt. Da ist es super, da passt das. Und dann gibt es Welpen, wo das zu viel wäre oder zu wenig. Und diese Regel ist ein Anhalt. Aber das Problem ist, sobald es Regel heißt, ist es festgemeißelt für mich. Und deswegen ist schon hier im Namen der Fehler. Und natürlich, das ist was Menschen immer fragen. Die fragen mich ja auch, wie lange dauert das? Wie oft muss ich das tun? Das gibt Sicherheit. Wir wissen das. Regeln, Rituale geben Sicherheit. Hunden wie Menschen. Es gibt auch Sachen, da kann man sagen, so und so viel Wiederholung gibt voraussichtlich. Und diese 5-Minuten-Regel, wenn jemand die nennt, sage ich, Sie können das ja mal ausprobieren. Probieren Sie das mal aus mit Ihrem Welpen. Also der ist jetzt 16 Wochen. Machen Sie mal 20 Minuten Spaziergang. Wir reden hier am Stück, ne? Also jetzt nicht 5 Minuten gehen, Pause, dann kann es auch länger. Aber wenn Sie merken, dass Sie machen das ein paar Tage, Ihr Welpe nach diesen Spaziergängen, zu Hause bricht er ohnmächtig zusammen, 3, 4 Stunden ist er ohnmächtig. Dann war das vielleicht zu viel. Wenn Sie aber nach Hause kommen, der kommt gar nicht zur Ruhe oder so und ist immer noch aufgedreht, war es wahrscheinlich zu wenig. Hier müssen Sie durch Versuch und Irrtum sich irgendwie an das Bedürfnis Ihres Hundes ran. Und da kann ich nur zitieren, ein Autor, der Kinderbücher geschrieben hat eigentlich, der ist auch Kinderpsychologe eigentlich, und der hat in seinem Buch einen guten Satz geschrieben, den versuche ich jetzt wiederzugeben. Erziehung ist die Kunst des sich Durchwurstelns. Und so ähnlich,
Sehr
das
gut.
habe ich, als ich das gelesen habe, habe ich sofort gesagt, stimmt, das ist bei Hunderziehung genauso.
Ja.
Deswegen, es gibt da keinen goldenen Weg. Nochmal, ja, es gibt die Lerntheorie. Und im Stand jetzt scheint die zu funktionieren, genau nach diesen Regeln. Da können wir nicht drüber diskutieren. Wenn jetzt jemand meint, er glaubt daran nicht oder er hat eine ganz neue Idee, okay, ist in Ordnung. Dann muss es wissenschaftlich geprüft werden, ob das so ist. Weil das gibt es seit 20 Jahren, seit ich das beruflich mache, natürlich, immer wieder Veränderungen. Es gab vor einiger Zeit, das ist ja zum Glück schon länger her, und das ist ja auch zum Glück nicht populär geworden, jemand, der behauptete, Hunde werden in einer festgelegten Reihenfolge geboren und das hat Einfluss auf deren Stellung in der Gruppe.
Hier diese Rudelstellungsgeschichte da.
So, genau.
Sehr schön. Hinten ist alles in Ordnung und so.
Ja, genau, was dann in der extremen Sache, also nachher in extremen Form ja dazu führte, dass es ja Seminare gab, da konntest du den Hund einschätzen. Und für Mehrhundehalter, wenn dann plötzlich eingeschätzt wurde, du hast einen sogenannten Doppelbesatz, weil es durfte jede Position nur einmal geben, wurde dir geraten, den Hund abzugeben. Dann gab es im Internet Tauschbörsen. Also das ist dann das Extreme, was da entsteht. Und das sind natürlich Sachen, wo ich sage, nee, also nochmal, ne, Hundeerziehung, genau wie Kindererziehung, da gibt es von einem Extrem bis ins nächste. Genau, und die Kunst ist, irgendwo zu gucken, was passt zu mir und meinem Hund. Weil ich habe auch Kunden, da wäre der ideale Weg so, die können den nicht umsetzen. Motorisch nicht, von da, wo sie wohnen, schaffen sie das nicht. Finanziell können sie es vielleicht nicht. Und dann ist das natürlich für mich absoluter Horror in dem Moment, weil ich denke, Mist, das wäre eigentlich der schnellste für den Hund, der schnellste Weg. Aber das kriegen wir nicht hin. Also müssen wir Kompromisse schließen. Und dann müssen wir halt gucken und schauen, was ist dann der nächstbeste Weg. Und so, das ist, was mich halt motiviert, dass ich immer gucke, wie kriegen wir am schnellsten den Stress aus dem Hund? Weil wenn wir das Problem, also ihn dem Stress nehmen, wird automatisch der Halter auch den Stress weg haben. Also dieses, ne? Und das motiviert mich immer noch, und lässt mich durchhalten. Und manchmal auch in schwierigen Situationen.
Würdest du oder könntest du sagen, also du hast ja schon erzählt, es gibt in den Welpengruppen Unterschiede von damals zu heute, viel mehr oder was heißt viel mehr oder mehr von diesem Oh Gott, oh Gott, das muss man jetzt hier sofort unterbinden und man kann da nicht mal irgendwie zwei Welpen kurz mal aneinander geraten lassen und das ist schwer auszuhalten für die Hundehalter. Gibt es und vielleicht auch mal einen überinformierten Hundehalter deutlich mehr, aber gibt es, würdest du sagen, es gibt noch Unterschiede von Hundehaltung vor 20 Jahren zu jetzt, vielleicht auch aus deiner eigenen Perspektive? Also was sich da so gewandelt oder geändert hat, ob wir da irgendwie heutzutage anders ticken?
Ja, also in der Erziehung mit Hunden zum Glück ist dieses sehr brachiale, brutale, was man schon als gewaltsam bezeichnet, das gibt es seltener noch.
Ja, stimmt.
Das wird nicht, also es wird nicht verschwinden leider, weil es
Es gibt auch
funktioniert.
deutlich weniger Kettenhalsbänder in den Hundeläden. Ja,
So,
stimmt.
das ist der große Vorteil, dass dieses Bewusstsein, dass das wirklich nichts mit Erziehung zu tun hat und dass das auch für die Hunde, also wenn man sich Hunde anschaut untereinander, so sind die nicht.
Ja,
Ähm,
wobei da
das ist das
sagst du was,
menschlich
das ist
gewesen,
tatsächlich,
menschlich.
dass man früher wirklich noch Rottweiler und sowas mit Stachelhalsband, das war kein Ding. Also das war, da hat keiner was gesagt. Die
Nein,
sind
es
so
war,
auf den Straßen geführt
nein,
worden, das war
also,
völlig
ja,
normal.
es war völlig normal, wenn du
Ja,
bestimmte
stimmt.
Hundegruppen, da gehst du in den Hundeladen, dann hingen da diese Stachelhalsbänder, die zum
Die
Glück
hast du im Park
verboten
getroffen, die
sind, die sind
Leute.
übrigens verboten, und die wurde das dann einfach, genau, du hast einen Rottweiler, dann musst du ein Stachelhalsband tragen.
Na,
Schäferhund,
stimmt.
auch, also es war völlig normal, es
Mindestens ein
wurde auch gar
Bürger.
nicht in Frage, genau, es wurde gar nicht in Frage gestellt, aber damals zum Beispiel, ein Malteser hast du nie mit dem Stachelhalsband gesehen, das ist ja sehr seltsam gewesen, ne?
Ja.
Aber das ist zum Glück weniger, weil es auch in der Öffentlichkeit geächtet wird, zum
Ja.
Glück. Es wird richtig geächtet. Also wer sich jetzt traut mit so einem, also Stachel, wie gesagt, ist verboten, übrigens zur Info, ist verboten worden. Würgehalsbänder ist noch so ein Ding. Aber selbst da wirst du zum Glück schräg angeguckt, wenn du sowas trägst. Also wenn du deinem Hund sowas aufsetzt, wirst du schon angesprochen drauf, was gut ist.
Ja, die Leute haben
Oft,
dann so ein Halstuch noch, so Mutti Schatz
ja.
drüber.
Die meisten übrigens, die noch solche Folterinstrumente benutzen, weil sie frei verkäuflich sind und denen wird dazu geraten, tun es nicht, weil sie da Bock haben, ihren Hund zu quälen. Die wenigsten. Die meisten, denen wird es geraten, das ist eben die sagen, aber das ist doch die Expertin, die hat mir das doch geraten. Oder sie wissen schon, dass das nicht sinnvoll, also dass es das eigentlich anders gehen würde. Aber sie sind an einem Punkt, wo sie sagen, ich kann das nicht mehr. Also ich weiß, ich hatte mal eine Kundin, das ist auch 15 Jahre her. Da habe ich einen Vortrag gehalten über Aggressionsverhalten von Hunden und sie war eine Teilnehmerin und am Ende des Vortrags kam sie zu mir und erzählte, sie hat auch einen Hund und die hat den auch dabei im Auto, aber sie kann den nicht hier reinholen. Und nicht nur, weil der Menschen nicht so gut findet, aber der wirklich massiv Probleme mit Hunden hat. Er hat schon massiv Hunde auch verletzt. Und dann fragte ich so, ja, okay, was ist denn das für einer? Und dann sagte sie, ja, Angel. Angel ist eine Mischung aus deutscher Dogge und irischem Wolfshund. Rüde, wog 110 Kilo und hatte hier so Stock, also die hatte in dem Auto, ne? Und dann habe ich so gesagt, alles abgebaut war, gesagt, ja, könnte ich den mal sehen? Und dann, es war wirklich der größte Hund, den ich je im Training hatte. Und sie kam auch ins Training, weil sie gesagt hat, genau, also ich habe auch schon viel, aber ich versuche es jetzt noch einmal. Und jetzt nach dem Vortag könnte es sein, Ich glaube, dass sie das vielleicht hinkriegen. Und dann kam sie ins Training und dann am Auto hole ich die Leute ab. Und dann hat sie im Auto ihm ein Stachelhalsband angelegt mit den Stacheln nach innen auf Zug. Dann sind wir aufs Trainingsgelände gegangen und natürlich musste ich das ansprechen, weil damals war es noch nicht verboten, aber es ist ein No-Go. Und dann hat sie mir gesagt, ja, sie weiß auch, dass das scheiße ist, aber sie kriegt den nicht gehalten sonst. Also wenn der wirklich mal in so einen Zustand kommt, die war, weiß ich nicht, die wog nicht mal die Hälfte, glaube ich, von dem, und hat gesagt, die Alternative ist, ich kann mit dem nicht mehr spazieren gehen. Und dann war das der Punkt, wo ich auch gelernt habe, stimmt, wenn ich der jetzt dieses Mittel nehme, jetzt, dann hat die das nächste Problem. Das heißt, das war der einzige Fall, wo ich dann gesagt habe, okay, wir machen Folgendes. Vom Auto bis hierhin, also wir parken so nah wie möglich am Gelände, damit der Weg nicht so weit ist. Vom Auto dann bis zum Gelände, von mir aus lassen Sie es drauf, falls irgendwas passiert. Hier kommt doch ein Hund um die Ecke. Wir haben immer Stunden gewählt, wo keine Hunde erstmal da waren. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, ne? Plötzlich kommt doch jemand. Und sobald wir auf dem Gelände sind, anderes Halsband. Und so war das. Und wieder Stunde Ende bis zum Auto wieder das Ding. Und auch wenn Sie spazieren, habe ich gesagt, Sie wissen, dass das blöd ist. Sie sagt, ja, das weiß ich. Na, und sie hat ja schon geguckt, dass sie nachts nur gegangen ist, irgendwo am Arsch der Welt, aber trotzdem. Und an der nächsten Stunde kam sie und hatte ein komplett neues Halsband, so ein Lederhalsband, breites, und gesagt, das ist mein Ziel, dass ich das hier irgendwann einsetzen kann. Ne? Und so ist das auch dieses, dass Leute halt Sachen tun teilweise, wo sie schon wissen, so wie du damals auch, das fühlt sich nicht gut an, das sieht auch nicht gut aus. Ich sehe das an meinem Hund, aber ich weiß jetzt nicht auch nicht mehr weiter. Also nochmal mit dem Mops, ich habe auch Sachen mit dem gemacht unter Anleitung, wo ich heute auch denke, also ich hatte auch ein Würgehalsband drauf, weil der gezogen hat wie Sau. Wo ich auch heute denke, das kann doch nicht wahr sein,
Das ist
dass
auch
du
ein
das
bisschen
gemacht hast.
witzig, ne? Der kann eh schon
Ja.
nicht atmen. Dann sagst du, okay, das
Ja, ich habe
letzte
das
bisschen
ja,
Luft
weiß
kriegen
ich,
wir aber auch
zwei,
noch raus.
ja, das Problem war ja bei ihm, der war ja einfach konsequenter als ich und cleverer. Der hat das 2 Tage einfach, hat der weitergezogen, hat kaum, also genau, er hat sich fast erwürgt und nach 2 Tagen habe ich es abgemacht, weil ich gedacht habe, das bringt ja auch nichts. Aber wie gesagt, ich kenne das und ich kann es das nachvollziehen, dass ich da wirklich vertraue. Das ist dieses, das hat viel mit Vertrauen zu tun, der Beruf. Und das ist auch natürlich ein Missbrauch kann da stattfinden, was du ja gerade gesagt hast. Wie gesagt, weil wenn wir die fünfte, sechste Hundeschule sind, dann höre ich mir das manchmal an und denke auch, da wurden aber Sachen gemacht, die ja überhaupt nichts mit der Thematik zu tun haben. Hier hat jemand erkannt, oh, da hat jemand ein Problem, du kannst jetzt alles verkaufen. Also von, weiß ich nicht, bestimmten Futter, Zusätze, Spielzeuge, Decken, Halsbänder, wo du denkst, ja, aber Moment, das hat ja gar nichts damit zu tun gehabt. Aber auch da, die Leute sagen, wenn es hilft, dann Feuer frei. Ich weiß das doch, wir waren damals auch auf so Messen, haben da immer Infostände gemacht und Vorträge habe ich da gehalten oder so, haben mit unseren Hunden ein bisschen Beschäftigung gezeigt. Und irgendwann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt probieren wir mal voll. Ich will jetzt mal gucken, wie weit Leute gehen würden. Und dann haben wir eine Praxisvorführung gemacht mit einer Beschäftigung für Hunde immer. Was kann man nachmachen, haben wir immer gemacht. Und immer, wenn wir Sachen erklärt haben oder Sachen neu aufgebaut, haben wir die Hunde auf eine Decke geschickt. Wir hatten einheitliche Decken für die Hunde und haben die dahin geschickt, dann sollten die da warten. Da waren für die Leute schon mal, aus 3 Metern kann ich dem Hund sagen, geh auf die Decke, der bleibt. Da waren die ja schon so unglaublich. So. Und dann am Ende dieser Vorführung, als ich dann fertig war, habe ich gesagt, ja, und übrigens, nicht wundern, dass die Hunde so auf die Decken gehen, da entspannen und so gut bleiben können. Das sind spezielle Decken. Da ist ein Silberdraht drin eingewebt mit linksdrehenden Ionen. Deshalb können die Hunde da so gut entspannen und das bleibt funktionieren. Also ich hab einfach da einen Scheiß erzählt und dann gesagt, übrigens, bei uns am Infostand können Sie die kaufen. Und original, die Leute kamen dahin und da habe ich es dann aufgelöst. Ne? Da habe ich gesagt, natürlich ist das Quatsch gewesen. Aber du siehst, wenn mir damals mit Onno, ne, dem Mops, gesagt hätte, wenn du die Decke kaufst für 300 Euro, ne, hört er auf zu ziehen. So schnell hätte ich die 300 Euro gezückt und hätte die Decke sofort gekauft. Wenn sowas gehen würde, würde ich ja gar nicht mehr auf der Wiese stehen. Ich würde nur noch Decken verkaufen. Also das ist ja, was ich den Leuten auch immer sage, ne? Wenn wir jetzt Hilfsmittel benutzen, dann der Begriff Hilfsmittel heißt, es hilft gerade. Es ist ein Mittel, was mir hilft. Das Ziel ist bei mir immer, dass ich das abbaue. Ich versuche ein Hilfsmittel so schnell, also ob es ein Halti ist, ein Maulkorb, eine Schleppleine, bestimmte Gegenstände. Wenn es geht, versuche mir die rückwärts zu bauen. Wenn es nicht geht, ist nicht schlimm, aber weil ich werde ja selber abhängig davon. Also wir kennen doch alle die Leute, die mit dieser Weste rumlaufen und hier mit so einem Gürtel und ich weiß
Wo
nicht, wie
so ein
viel
ganzes
tausend,
Leben drin ist,
genau,
ne?
wo so 1.000 Sachen drin hast
Zur Not ziehen sie da auch nachts ein Zelt raus, falls es mal länger dauert.
und der Hund funktioniert aber auch nur noch so. Weil wenn die dann, weiß ich nicht, da den Klicker nicht dabei haben, die Pfeife und den Ball, da sagt der Hund, du kannst mich am Arsch lecken. Und das ist natürlich, das geht in beide Richtungen. Ne? Und genau, und das ist auch sowas von übervorsichtig, gibt es aber auch das Gegenteil, dass einige Leute viel zu überfordert auch manchmal sind. Also das Pendel geht auch in die andere Richtung. Ich glaube aber auch, bei diesem übervorsichtig habe ich das Gefühl, dass ich leider mit daran schuld war im Kieler Raum. Weil ich damals,
Ach, du
als ich
warst
angefangen
das.
ja, ich habe Mitschuld, glaube ich. Weil ich glaube schon damals, da war ich noch etwas unerfahrener. Ne? Ich wollte jetzt loslegen und die ganze Hundewelt retten. Und da habe ich, glaube ich, den Leuten ein bisschen zu viel Wissen mitgegeben. Immer Punkt eins, ich habe nicht verstanden, weniger ist mehr. Ich habe denen alles mitgegeben, was ich wusste. Und das Zweite ist, ich habe die, glaube ich, dadurch aber auch zu vorsichtig manchmal gemacht. Also Thema Beschäftigung. Ich weiß, dass das für viele Hunde wichtig ist. Ich habe das damals aber, glaube ich, nicht gesagt, dass das nur ein Teil davon ist. Ich glaube, bei einigen ist hängen geblieben, ich muss den Hund mehr beschäftigen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass einige nur überbeschäftigt wurden, wenn die bei mir waren. Das ist vielleicht mal passiert. Heute, wie gesagt, das ist eine Erfahrungssache. Und dieses, auch da muss man wirklich, das ist wirklich dieses, passt das zu diesem Hund? Also die Bedürfnisse des Hundes, werden die damit erfüllt? Ne? Und das sage ich ja, ist so, das ist auch ein Lernprozess. Also denen auch als Kolleginnen und Kollegen müssen da durch. Ich sehe das selber bei meinen Mitarbeiterinnen. So im ersten Jahr müssen die auch noch ein bisschen ausprobieren. Und spätestens im zweiten Jahr sind viele Sachen, ist schon vor, also ist komplett anders.
Ja.
Und was du auch gefragt hattest mit dieses, hat das Geschlecht Einfluss auf diese Verhalten, also ob Übervorsichtigkeit mit dem Geschlecht zu tun hat? Ich glaube nein.
Nein.
Nein, ich glaube das nicht, weil ich genauso viele übervorsichtige Hundehalterinnen wie Hundehalter hatte. Ich
Okay.
sehe da keinen Unterschied. Dass statistisch 80% der Kundinnen in der Hundeszene, egal wo, Frauen sind, ist normal. Denn wir haben immer noch das Problem, Hunde, also Erziehung, egal welcher, kulturell immer noch Frauensache anscheinend ist. Es ist einfach noch so, alle wollen den Hund, aber ist ja klar, dass Mama den erzieht. Ja? Und deswegen glaube ich, das hat viele kulturelle Gründe.
Ja, okay.
Ja.
Das kann gut
Deswegen.
sein.
Aber ich glaube nicht, dass das ist, dass eine Frau eher dazu neigt, übervorsichtiger mit dem Hund zu sein. Wenn du mal zum Beispiel guckst, ne, einige Trainingsmethoden, die ja sehr rabiat sind bei Hunden, da sind Hundetrainerinnen, die das propagieren. Also so viel zum Thema übervorsichtig sein, wo ich denke, okay, das ist ja komisch dann. Deswegen, ich glaube es nicht, dass es geschlechtsabhängig ist.
Okay. Das hätte ich jetzt tatsächlich vermutet, dass wir Frauen da eher so die Uiuiuiui sind und anstatt
Ja, fürsorglicher vielleicht, also aber im positiven Sinne fürsorglicher, sich kümmern. Also zu erkennen, hier gibt es ein Problem und ich kümmere mich jetzt darum. Was Männer ja eher so, vielleicht jetzt wieder alle Männer nicht, ne, aber ein bisschen naiver sind, so, ach komm, denn. Also
Ein Hund.
das haben wir, ist halt ein Hund. Dann soll der halt da frei laufen. Und wenn der mal jagt, der ist jetzt nicht so doll. Ja, was das Reh davon hält, ne, das kann man mal auch gerne fragen. Und der Gesetzgeber vor allem. Das kann so sein, aber das ist wieder so genau, das ist zu klischeehaft. Also es gibt da die Pareto-Regel, die gilt auch hier. 80% der Kunden sind echt top und 20% sind vielleicht zu übervorsichtig. Da müssen wir einfach so den Filter, glaube ich, wieder justieren. Wir müssen den einfach noch, der ist zu, also der Filter bei, oder der Radar bei denen ist zu hoch eingestellt, das ist viel zu sensibel. Man muss das wieder ein bisschen runterdrosseln und
Ja,
irgendwie die Mitte finden.
aber das hat ja auch die Hundeszene also zu verantworten, denke ich mal, ne? Weil dieses Überangebot und da noch mehr reinpressen und das man hat ja man im Hundetraining auch immer das Gefühl, dass die sich noch mal immer wieder selbst erfinden müssen, um am Markt noch eine Relevanz zu haben, anstatt über jetzt, wie es in deinem Fall ist, über wir sind jetzt seit 20 Jahren vor Ort und wir sind stabil und auch bei uns kann man sich verlassen und es ist eine Kontinuität und wir haben verfolgen nicht eine Methode, sondern wir gucken, bei uns ist die Methode Hund. Was für einen Hund haben wir? Und dann
Genau.
gucken wir mal, was der braucht und was der Halter leisten kann und wie das bei denen in den Alltag passt, anstatt zu sagen, bei uns geht, also wir sind die Hundeschule für XYZ, um dann, also um da irgendeinem Trend nachzujagen oder einen neuen Trend zu setzen oder sowas. Und die Hunde erfinden sich ja auch nicht immer sehr gut bedingt. Wir hatten ja am Anfang wir haben uns ja überlegt, ob wir über neue Hunderassen reden und haben dann gedacht, nee, das Thema ist uns zu heiß, also Leo, Labradore und so weiter. Jetzt muss ich mich da gerade selber korrigieren, dass es natürlich immer wieder neue Hundearten auch gibt, weil wir sie erfinden, weil wir der Meinung sind, boah, das braucht die Welt jetzt. Und damit lässt sich auch nochmal ordentlich viel Geld machen. Aber ansonsten so der Urtyp Hund ist ja ein Hund. So, also der kann sich ja gar nicht so schnell verändern, wie wir irgendetwas erfinden, was wir glauben, dass wir damit noch irgendwas neu. Also es bleibt ja beim Hund. Und
Und vor allen Dingen ist dann die Frage, ob, wenn man da was Neues erfindet, ob das aus der Industrie oder ob das aus der Wissenschaft kommen sollte. Ne? Also, wenn die Industrie uns vorschlägt, ey, wir haben jetzt hier was richtig cool Geiles erfunden und Industrie, dann nehme ich jetzt mal die ganzen Hundeschule und Hundetrainer einfach mal mit rein. Oder ob das dann wissenschaftlich machen sein sollte, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Naja, aber
Aber.
guck mal, diese sogenannten Designerhunde, die ja als Rasse verkauft werden, per Definition sind sie es ja noch lange nicht. Ich glaube nicht, dass ein Labradudel anders Sitz lernt als ein reinrassiger Labrador oder ein Pudel. Also
Genau.
die Lerntheorie, was du gerade sagst, Hund ist erstmal Hund. Und die grundsätzlichen Sachen sind gleich. Dass natürlich Rasse beeinflusst schon Verhaltenstendenzen. Also das ist klar, weil das auch ein Teil, also ein Kennzeichen von Rasse ist, dass nicht nur das Äußere immer dasselbe ist, sondern auch Verhaltenstendenzen wahrscheinlicher sind als andere. Und da glaube ich, ist es egal. Und dass natürlich, was du auch sagst, einige in der Szene angeblich neue Sachen entdecken, erfinden, hat natürlich damit zu tun, sich abgrenzen von anderen, Alleinstellungsmerkmale. Aber auch hier nach 20 Jahren sage ich, Stand jetzt, es gibt nichts, also man kann nichts mehr Neues erfinden. Es ist schon alles mal da gewesen. Es gibt Variationen. Und natürlich, es gibt immer wieder Studien. Und jetzt, das ist das Spannende, dass Hunde immer mehr in den, dass es Studien über Hunde gibt. Das ist für mich ganz wichtig geworden. Als ich einmal so verstanden habe, grob, worum geht es um Hunde, hatte ich Zeit, mich mit sowas. Und natürlich, wenn in einer Studie rauskommt, dass zum Beispiel man Angst, das ist eine Emotion, die kann man nicht verstärken durch Verhalten. Verhalten kann man auf- und abbauen. Emotionen kann man nicht, also geht nicht. Dass es dadurch auch bedeutet, wenn ein Hund Angst hat und ich tröste den, verstärke ich nicht die Angst. Ich kann das ängstliche Verhalten vielleicht dadurch beeinflussen, positiv oder negativ. Aber wenn mein Hund Angst hat, der jetzt zu Silvester will auf meinen Schoß oder kriecht mir, weiß ich nicht, mit mir ins Bett. Früher haben ich sogar noch gesagt, nein, da dürfen Sie bloß nicht drauf eingehen, dann würden Sie die Angst bestärken. Und durch Studien und so ist bei mir sofort dieses, nee, stimmt, das ist ja Quatsch eigentlich. Auch das Thema Kastration. Also als ich angefangen habe, ich war leider, habe viele Hunde kastrieren lassen. Also ich habe dazu geraten, wo ich heute sage, das war einfach nicht richtig. Aber auch da war das Wissen noch nicht da. Und das ist so dieses, ja, da gibt es Veränderungen, glaube ich. Also je mehr man jetzt mal genau sich Hunde anguckt, Studien macht an freilebenden Hunden, an echten Straßen. Also das ist spannend gerade, weil da ja auch das Thema Dominanz. Na, das in der Hundeszene ist ja auch so ein Reizwort, Dominanz. Die einen sagen, ja, natürlich gibt es das, die anderen sagen, na, das gibt es nicht. Die einen interpretieren Dominanz ein bisschen verkehrt. Und das ist ja auch sowas. Da gucken wir uns doch einfach mal Hunde an. Lass uns doch mal Hunde anschauen und prüfen das doch mal. Aber das ist so dieses, na, dass viele dann mit Wörtern hantieren und mit irgendwelchen Theorien, die eigentlich keine Basis haben oder wo sie selber gar nicht wissen, wo es herkommt, weil das haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja auch so ein Spruch, ja, ich hatte schon drei Hunde. Da wird ja beim vierten nichts anderes sein. Jetzt sage ich, ja, stimmt, weil Hund ist eigentlich immer gleich. Aber wenn eine Methode falsch ist, definitiv oder tierschutzwidrig, da wird sie ja beim dritten Hund nicht besser. Und wenn ich 20 Jahre das mache, wird es erst recht nicht besser. Also das lasse ich ja nicht gelten. Ne? Das sind so Sachen.
Ja, aber das ist ja auch das, was ich meine, dass Studien oder Wissenschaft da vielleicht nochmal neue Sachen zutage fördert, aber ansonsten bis dahin der Hund erstmal der Hund bleibt und jetzt auch nicht mit diesem Futter oder mit diesem Globuli oder mit dieser Leine. Also ich finde das ja auch immer so witzig, wie das dann so beworben wird. Wir haben eine Leine, da hast du dann die Hände frei. Ey, weißt du, ganz ehrlich, das habe ich mit jeder, wenn ich die richtig befest. So, boah, wie dumm, aber ich meine, das ist ja nicht nur Hundeszene, sondern allgemein Werbung, für wie dumm man da verkauft wird und dass man denkt, oh, das ist jetzt die Megaleine, ne? Also auch da denke ich, was will man denn dann da noch erfinden? Also es gibt doch da auch schon alles. Und ja, es gibt ja auch wahnsinnig viel, also auch so. Früher gab es irgendwie Leckerlis oder auch so mit Hundefutter. Man hat früher, haben die Hunde auch tatsächlich viel Abfälle bekommen, also so Reste essen, ne? Das war, da
Ja,
hat man gar nicht sich Gedanken,
klar.
das war das Vorreiter vom BARF. Hat man sich gar nicht so Gedanken gemacht, was da sein. Bei Allergikern gar keine Frage, bei Krankheiten gar keine Frage, dass man sich da ums Essen kümmert und so überhaupt kein Thema. Und dass man schon schaut, was drin ist. Also das hatten wir ja gerade mit den Kauartikel, neurologischen Problemen, was es da letztes Jahr gab. Gar keine Frage, dass man guckt, dass da gutes Futter reinkommt, das macht man ja für sich selber auch. Das sollte dann dem Hund natürlich auch zustehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Hund das wirklich herausschmeckt, wenn ich ihm ein Trainingsleckerli gebe, sodass er dann auch merkt, ah, okay, da muss ich jetzt ganz anders drauf reagieren, weil das schmilzt im Maul ganz anders und das bewirkt dann auch was anderes. Also da verkauft man ja auch einen super Quatsch. Also irgendwelche Leckerlis jetzt als Trainingsleckerlis, dann noch gleich mal noch 1 Euro mehr.
Ja, ich
weil
glaube
die
aber doch,
genau
doch, doch,
was machen?
ich glaube schon, dass das eine Berechtigung hat. Ob die
Was?
jetzt mehr kosten müssen, nicht. Ja, guck mal, Hunde haben Geschmacksrezeptoren. Die haben auf
Ja.
der Zunge Geschmacksrezeptoren. Sie
Ja.
haben nicht so viele wie wir und denen fehlen zwar auch einige, aber sie schmecken. Also das heißt also, dass wenn ein Futter anders schmeckt und bestimmte Geschmacksnerven, wird das für den Hund wahrscheinlich attraktiver sein und damit eine höhere Motivation darstellen, einen höheren Belohnungswert haben. Das
Ja, aber da
glaube ich
brauche ich
schon.
doch keinen, der mir sagt, das ist ein Training, da schneide ich zu Hause eine Fleischwurst auf oder einen Wiener oder Käse.
Ja, aber jetzt
Weil
kommt
ich
ja
denke,
wieder die
jetzt
anderen und
heute muss
sagen,
ich mal richtig
Melanie,
was
du kannst doch
reingeben.
nicht eine Fleischwurst, die für Mensch gedacht ist, dem Hund geben. Weißt du, wie viel Zucker, wie viel Salz da drin ist? Jetzt geht's sofort los.
Okay.
Und deswegen, aber
Aber.
nochmal, aber was du sagst, ich weiß, was du meinst. Gerade dieses, sag ich, was Futter ist, ne? Da kannst du ja, das ist ja ein Riesenthema, machen wir gerade auf. Und du wirst jetzt, wenn das jetzt jemand hört, kriegst du jetzt schon mindestens 30 Nachrichten. Die werden dir nochmal ganz kurz
Ich
erzählen,
bin
dass es da
bereit.
wohl Unterschiede gibt.
Ich bin bereit. Aber hier steile These. Ich bin der Meinung, dass diese Trainingsleckerlis, dass es die vorher schon in der gleichen Rezeptur gab, die jetzt nur einfach mal neu als Trainingsleckerlis gelabelt wurden. Können wir uns darauf einigen? Vermutung, keine Ahnung, man weiß es nicht.
Weiß
Aber ich
nicht.
bin mir sicher, dass sie sagen, oh, wir müssen jetzt mal Trainingsleckerlis erfinden, die besonders lecker. Weil keiner erfindet doch Leckerlis, die er verkaufen möchte, in der Hoffnung, dass der Hund das nur einmal frisst und dann nie wieder. Sondern die müssen ja schon geil sein, damit die Leute das kaufen und nicht die Leckerlis aus dem normalen Futter herausnehmen, was ja früher auch gang und gäbe war, hat man einfach noch mal eine Handvoll Trockenfutter und ist dann damit vor die Tür gegangen. Und ich bin der Meinung, dass Leckerlis ja schon immer die Ausrichtung hatten, richtig geil zu riechen und richtig geil zu schmecken, damit die Leute den Kram kaufen. Und dann hat irgendjemand gemerkt, boah, wenn wir da noch mal Trainingsleckerlis draufschmeißen oder draufschreiben, dann können wir da tatsächlich noch mal andere Verpackung, dann kriegen wir da noch mal mehr Geld. Aber das Zeug, glaube ich nicht, dass das sich so arg verändert hat oder dass man sagt, also die normalen Leckerlis, die machen wir nicht ganz so lecker, aber die Trainingsleckerlis, die machen wir besonders. Das macht keinen Sinn. Komm, da
Nein,
sind wir uns
aber guck mal,
einig, oder? Das
dass
macht
es
für
sowas
den
gibt,
Hersteller macht
dass du
das
gerade.
keinen Sinn.
Nee, aber guck mal, das ist ja wieder mit diesem, der Hund hat der einen anderen Stellenwert bekommen. Der ist Sozialpartner, der ist jetzt nicht mehr ein Arbeitsgerät. Und was du sagst, genau
Ja, der
früher,
ist vor allen Dingen auch Wirtschaftsfaktor.
ja, aber guck mal, genau früher war das ja wirklich so, ey, Leckerchen, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, da hast du normales Hundefutter genommen. Also das Trockenfutter und das war's. Das mache ich ja heute noch mit unserem Hund. Und bei Kunden empfehle ich das ja, wenn das funktioniert, nehmen wir doch normale Leckerchen, also das normale Futter aus zwei Gründen. Dadurch kann der Hund nicht dick werden, wenn aufpassen. Diese Leckerchen sind Extrafutter, plus da kann
Genau.
es sein, je nachdem, was drin ist, haben wir nachher zwar einen gut erzogenen und trainierten Hund, aber der ist übergewichtig und da weiß man,
Der ist nur
Übergewicht
gut erzogen, weil
verkürzt.
er sich nicht mehr bewegen kann.
Ja, genau. Also der kann nicht mehr abhauen, weil er die Beine nicht auf den Boden kriegt. Ne? Und Übergewicht ist gefährlich für Hunde wie für Menschen. Im Schnitt 2 Jahre leben Hunde kürzer, die mit Übergewicht sind. Und auch hier wieder ist ja das Spannende bei diesen Leckerchen, was du gerade gesagt hast, ganz wichtig, die müssen gut riechen. Für den Hund. Wir wissen, was Hunde teilweise bevorzugen, wenn sie da draußen Sachen fressen. Da kannst du mal eine Nase von nehmen. Ne? Also ich weiß nicht, wenn der da einen toten Maulwurf genüsslich drauf rumkaut, kannst du mal dran riechen oder Kot. Das heißt auch hier, das ist wieder etwas, wir kaufen das. Das muss also für uns attraktiv sein. Und auch zum Beispiel, ob ein Leckerchen eine Knochenform hat, das gibt es da ein Knöchelchen.
Genau, oder ein Herzen.
Genau, ich weiß jetzt nicht, ob der Hund, wenn das eine Knochenform hat, sagt, ja. Das assoziiere ich eher mit Futter, als wenn es ein Stern ist oder ein Herz. Das ist Menschengeschichte. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir müssen das halt dem kaufen. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass das eine Berechtigung hat. Und wenn es jetzt inhaltlich nicht Schrott ist, darum geht es ja, ne? Dann, wenn die Menschen sagen, okay, das ist jetzt das Trainingsleckerchen und das nutze ich im Training, wissen aber, ich muss vielleicht das Futter ein bisschen reduzieren, dann feel free. Also da
Du
bin ich
bist mir
dann
da
ganz
viel zu
entspannt.
liberal. Ich sage, Leute, Finger da weg. Weil, nee, vor allen Dingen, das, was ihr tatsächlich kaufen solltet, weil ich habe jetzt gedacht, das ist aus so einer Laune und mein Hund war mal im Gebüsch, kam wieder raus und ich habe gedacht, oh, da liegt ein Taschentuch, ich weiß ganz genau, was du gerade gefressen hast. Und aus dieser Laune heraus, also aus dieser nicht Laune, sondern Stimmung heraus, habe ich gesagt, okay, es sollte mal jemand Leckerli erfinden, die den Hunden wirklich schmecken. Und das habe ich vor 2 Jahren oder so gemacht.
Ich
Dann habe
weiß,
ich
ich habe
das.
das gesehen, wie die auch
Genau, und
heißen.
jetzt
Das ist
kommen
schon
die
wieder
nämlich
super.
wieder. So, und das sind da, also ob man mit denen besser trainieren kann, ich keine Ahnung, ist mir auch scheißegal,
Da
aber
macht doch eine Studie.
da machen wir eine Studie draus. Aber auf jeden Fall kommen die Gemähbrocken oder sind wahrscheinlich schon zurück, wenn der Podcast raus ist. Zumindest hatten wir sie beim ersten Event mit dabei. Und Gemähbrocken, das sind Leckerlis, die Hunde erfinden würden, und zwar in Geschmacksrichtung Fischabfall, Menschenkot, Pferdeäpfel, auch immer wieder super gerne genommen. Dann haben wir aus aktuellem Anlass Hirn in Tüten, weil die Dinger halt so aussehen wie Hirn in Tüten, können auch Menschen essen, es sind Kokosflocken oder Kokosringe. Was haben wir da? Bioabfall, Biomüll haben wir auch. Das sind unsere Leckerli-Sorten, die wir mit den Gummibrocken jetzt wieder an den Markt gebracht haben. Ich dachte, einer muss es
Ja.
machen, dann mache ich das. Das
Ich finde, genau,
würden
als ich
sich doch
das
Hunde
gesehen
aussuchen.
habe, dachte ich auch, aber Melanie, das kann jetzt nicht nur einfach so. Und als ich dann aber die Namen gesehen habe, wusste ich, okay, das passt, das passt, das kann nur von dir kommen, weil es ja genau das, also es ist ja mit einem zwinkernden Auge und so einem Hinweis, ja, natürlich ist da jetzt kein, weiß ich nicht, Menschenkot drin, das ist ja wohl klar. Ich hoffe das. Falls das
Ja, ja.
anders ist, nicke
Ja,
einfach nur.
da
Das sieht
mangelte
man
das
ja
an der
nicht.
Produktion und der Lieferkette. Deswegen haben wir uns dann auf die Knabberkiste bezogen. Und wir sehen aber zu, dass das ein Sichtfenster in den Verpackungen, dass das, was drin ist, schon so ein bisschen mitfällt. Also das ist ja
Ja,
ne, Bild, also rechte, linke Gehirnhälfte,
ja.
Bild und dann Wort und Bild dazu. Das heißt also, wenn du Menschenkot liest, dann erwartest du ja, dass du irgendwas Ähnliches siehst. Und wenn die Form dann so ein bisschen aussieht, dann passt das schon ganz gut. Also das Gehirn denkt dann, ah, das könnte tatsächlich sein. Genau, und auch so bei Bioabfall oder Fischabfall, da haben wir halt Sardellen, Sprotten, weiß der Geier, was so alles so gemischt da drin, dass das dem schon nahe kommt, was da drauf steht. Und
Ja,
es
ich würde
ist
ja
die
gerne.
wirklich, es ist die geilste Deklaration ever. Also dieses so und so viel Rohprotein, bla bla bla, das haben wir alles nochmal wirklich nett umschrieben, sodass man echt Bock hat, sich selbst diese Rückseite da nochmal durchzulesen.
Ja, einmal das. Ich würde gerne sehen, wenn man dann, weiß nicht, so in einer Hundegruppe steht, ne, mit anderen, dann holt man diese Tüte raus und extra mit der Seite, wo drauf steht, weiß ich
Und
nicht,
reicht die mal
Menschen.
rum.
Genau. Das, alleine deshalb, der Gag wäre es mir schon wert, wie die Leute gucken dann und sagen, wie bitte? Aber auch um zu zeigen, ja, genau, darum geht es nämlich. Das manchmal zu ernst, das habe ich aber auch oft, das wird manchmal echt so ernst alles genommen, wo ich denke, stopp, 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 ey, das sind nur Hunde im ersten Moment. Und genau, wir lassen uns mal die Kirche im Dorf. Also nochmal, hier geht es einmal um Hunde, ne? Und um mehr nicht. Und deswegen finde ich das gut. Also ich sage mal so, ohne dass ich die selber bisher eingesetzt habe, ich würde die jetzt mal aus der Entfernung empfehlen. Ich muss die mal wohl bestellen und mal
Pass auf, ich schicke
anhand
dir einfach
unseres
welche
Hundes
als
überprüfen.
Dankeschön, dass du hier zu
So, hast du
Besuch
den Ding
warst.
im
Und dann,
Zaunfall verstanden, ne? Das sind
genau,
mir
und dann
welche.
kannst du
Schick
das
mal.
ja mal
Ich
testen,
teste
wenn du das
die.
so rumreist.
Genau,
Reicht.
und dann kann ich nämlich sagen, Eichstätt geprüft.
Genau, so machen wir das. Marc, gibt es noch irgendetwas, was wir den Hundehaltern, vor allen Dingen den Neulingen, aber nicht nur den Neulingen, so mitgeben könnten, wie man durch diesen Wust an Angeboten und Trainingsleckerlis und Gimmicks und Hilfen und super Special Line und hier nochmal ein Geschirr und da nochmal was weiß ich was und aus diesem Napf, wenn der Hund daraus ist, dann wird er noch glücklicher, als wie man da irgendwie gut durchkommt. Also das, was du vorhin gesagt hast, man muss halt gucken, was braucht der Hund. Und ich glaube, die Frage überfordert schon ganz viele, weil sie sagen, ah, weiß ich gar nicht, wie kriege ich das raus?
Also, ja, genau. Es geht wirklich ja darum, ne? Was passt zu meinem Hund? Was braucht der wirklich? Und natürlich kann es auch sein, wenn ich als Mensch sage, ich brauche 5 Leinen und passende Halsbänder dazu. Ist das voll okay? Das ist voll okay und feel free. Dann, wenn du das Geld hast, dann kauf dir 5 verschiedene. Dass man nur eine dran machen muss meistens, das bleibt dahingestellt, ne? Aber das ist dem Hund dann auch relativ egal. Ob man die blaue Leine an das rote Halsband macht, was vielleicht gar nicht man darf, weil es ja farblich überhaupt nicht passt, habe ich noch nie gesehen, dass Hunde das stört. Also, wenn ich das mache bei Charlie, hat er noch nicht gesagt, stopp, bist du dir jetzt sicher, dass du jetzt die blaue Leine an das
Wieso
rote
nicht
Halsband,
raus?
das so gehen wir nicht raus, was sollen die Nachbarn von mir denken? Ne? Und dieses, ja, was, dass das schon überfordernd ist, was mein Hund braucht, ich glaube, was helfen kann, ist halt leider wieder genau, sich zu informieren. Und dann ist nur die Gefahr, wo sind jetzt Quellen? Also welchen Quellen kann man vertrauen? Und hier muss man verschiedene Sachen ausprobieren. Also natürlich das Internet befragen, aber ich würde nicht eine Sache nur, also nicht eine Suchmaschine benutzen. Ich würde verschiedenste nehmen. Jetzt haben wir mit KI, es gibt ja gute auch KI-Suchmaschinen, die aber nichts erfinden. Aufpassen, dieses Halluzinieren, da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann so eine Art Quersuche machen, um zu gucken, wenn die meisten diese Antwort sagen, packe ich die mal in das Töpfchen, könnte vielleicht richtig sein. Könnte, muss aber nicht. Genauso, wenn ich mit Menschen spreche, die Hunde haben, also die anderen Hundehalter, einfach mit denen reden. Was benutzt ihr? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Das muss nicht zu mir passen, aber einfach Menschen, also Fragen. Dann, ja, Hundetrainerin, Hundetrainer. Auch hier, das ist leider ausprobieren. Das muss man manchmal ausprobieren. Jetzt haben wir nur, was du gesagt hast, ist das Problem. Das kann auf Kosten des Hundes passieren. Hier sollte ich, da sage ich nur den Leuten, bei uns ist das genauso. Wenn die Menschen ein ungutes Gefühl haben in dem Moment, wo wir zu etwas raten oder etwas machen möchten, sollen die bitte das sagen. Die sollen das nicht tun. Also ich erkenne das jetzt nach 20 Jahren an der Körperhaltung der Menschen. Ich erkenne sofort, irgendwas stimmt nicht. Und dann kommuniziere ich das und sage, tut mir leid, ich habe das Gefühl, irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Haben Sie ein Problem damit? Und dann müssen die das bitte sagen. Ich weiß es ja nicht. Beim Hund kann ich sofort. Da kann ich sofort sagen, das passt nicht. Das lassen wir jetzt. Und aus den und den Gründen. Das heißt, dieses, was helfen kann man mit, also sich Hundeschulen, Hundetrainerinnen oder sowas, Hundeverein angucken, ohne Hund erstmal. Also bei ganz vielen ist das möglich, dass
Ja.
man einfach mal eine Trainingsstunde sich anguckt, dass man jetzt vielleicht nicht in Einzeltraining zugucken darf, okay, Seminare da besuchen, Vorträge, haben die was veröffentlicht? Das kann man ja alles, um dann so eine Art Basis zu haben. Aber wie gesagt, das ist wirklich durch Versuch und Irrtum und ganz viel halt Wissen über den eigenen Hund. Und erstmal nur über den eigenen, was der für Bedürfnisse hat, was Hunde generell haben. Das ist der nächste Schritt. Aber das wäre sowas. Und da gibt es halt Leute, die auch einen an die Hand nehmen. Also die wirklich sagen, guck mal, anhand dessen erkennst du, das braucht dein Hund gerade, das braucht er vielleicht nicht, das vielleicht. Und wenn jemand so ganz missionarisch ist, da gehen bei mir die Alarmglocken an. Nur das Futter, nur diese Methode, da ist bei mir sofort, geht die Alarmanlage an, wo ich denke, stopp, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin ja auch skeptisch, wenn ein Tierarzt auch Futter verkauft. Da bin ich dann immer so, da bin ich sofort so, ich denke, stopp, der kann das gar nicht objektiv beraten. Deswegen verkaufe ich zum Beispiel weder Futter noch zusätzlich. Ich mache nur, also wir bieten nur also Training an, mehr nicht. Natürlich könnte ich das auch noch tun, aber ich glaube, das würde meine Objektivität so ein bisschen eingrenzen. Deswegen, das ist auch sowas. Und wenn jemand eine Aussage über Hunde macht, einfach sich trauen zu fragen, wie kommst du denn dazu? Also was ist denn deine Basis? Was ist die Quelle? Und wenn der keine hat, dann wäre ich auch schon vorsichtig. Also das ist eins, was ich noch so glaube, was man machen kann. Ne?
Ja, sehr super. Und was ich noch ergänzen würde, ist, ich würde immer mal gucken, wo haben die ihre Ausbildung gemacht, weil es gibt inzwischen, auch wenn es nur der Elfer ist, aber da, das kann ich natürlich autodidaktisch erlernen. Das ist dann schwer nachzuvollziehen, wie profund diese Ausbildung ist. Aber es gibt auch Ausbildungsstätten, einige bekannte, also Rütter natürlich, das ist keine Ausbildung, die du in an 3 Wochenenden machst. Das ist also das geht tief. Genauso Canis, Dokument und kynologisch und sowas, Zimmer und Falke, ne? Die sind alle in unterschiedlichen Bereichen so ein bisschen unterwegs. Aber die haben sehr profunde Ausbildung, sie sind schon lange am Markt. Und ich glaube, es gibt auch, also ich glaube auch Kosmos ist ein wahnsinnig guter Verlag, wenn es darum geht, sich mal Hundeliteratur zu holen, die jetzt nicht in, weiß ich nicht, in so einem Selbstverlag oder wie auch immer, sondern Kosmos hat da wirklich gute Autoren am Start. Also die haben eine ganz, ganz tolle Reihe zu den, also Hundebücher, wo man auch wahnsinnig viel lernen kann. Und dann gibt es natürlich in der Hundeszene immer wieder Namen, die seit Jahren stabil auftauchen und die man dann einfach kennt und die dann auch so eine Bank sind und die dann nicht irgendwie hoch und runter und auch nicht so polarisieren, sondern die einfach sehr stabil da sind. Und das ist, glaube ich, dann auch nochmal ein ganz guter Ausgangspunkt. Und am Ende des Tages finde ich dann immer, ist es tatsächlich Bauchgefühl. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, boah, das ist hier richtig komisch oder ich fühle mich dann mit nicht wohl, dann packe ich mich ja, bringe ich mich ja schon in so eine Lage, wo ich meinem Hund gegenüber mich blöd fühle und allein das stört ja schon die Beziehung und dann sollte ich es lassen. Ne, also klar kann man sich an manche Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich fange mal an, mit meinem Hund körpersprachlich zu arbeiten, das ist am Anfang auch komisch, auch für den Hund, wenn ich dann nach 5 Jahren Gequatsche, dann auf einmal das einstelle und meinen Körper einsetze. Aber da muss man sich dann natürlich reinfühlen, weil das erstmal selber komisch ist, sieht ganz komisch aus und macht da komische Bewegungen und so weiter. Aber das tut erstmal nichts Schlimmes, und damit kann man dann vielleicht arbeiten. Aber wenn zum Beispiel solche Sachen wie, weiß ich nicht, pack deinen Hund ins Fell und reiß ihn hier rüber oder da muss jetzt erstmal ein Halti drauf oder so und ich dann denke, ah, nee, dann lass es. Also dann vielleicht gerne nochmal nachfragen und am Ende des Tages, ihr seid die Kunden. Ohne die würde es euch diese Hundeschule und Hundetrainer gar nicht geben. Und gerade wenn es um ein Lebewesen geht, dann darf man da auch noch dreimal eine Frage stellen und nochmal zum vierten Mal nachhaken und zum fünften Mal gucken, weil das einfach so unfassbar wichtig ist und wertvoll, was wir da haben. Und wir haben den Hunden so unfassbar viel zu verdanken. Das habe ich auch in der Folge von Sandra schon gesagt. Wenn man von jetzt auf gleich alle Hunde aus der Welt nehmen würde, dann hätten wir Riesenprobleme. Aber wirklich, und das fängt bei, weiß ich nicht, Suchhunden an oder Schutzhunden, Schutzdienst, weiß der Geier was, und geht bis zu persönlicher Entlastung, psychischer Betreuung und so weiter, was die Hunde alles so für uns leisten. Da hätten wir eine ganz, ganz andere Gesellschaft. Und das ist das Letzte, was wir, glaube ich, gerade im Moment
gebrauchen könnten. Deswegen,
Ich glaube,
also
das wird nicht
Bauchgefühl.
passieren. Solange es Menschen gibt, wird es auch Hunde wahrscheinlich geben.
Es gibt ja immer so ganz komische Ansätze, Hunde raus aus der Stadt und so, ne? Nur
Ja,
noch aufs Land, wo man denkt so, oh wow, okay. Und
wird es immer
es gibt ja auch
geben, aber.
Städte, die dann wirklich über Hundesteuer das versuchen arg zu reglementieren, und da kann sich das nicht mehr jeder leisten. Also hier in Berlin ist es inzwischen 180, glaube ich, und da überlegst du dir, ob du das schaffst oder nicht. Und dann, oder vielleicht dann sagst du, ich hatte jetzt 20 Jahre Hunde und jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten, und dann wären die halt tatsächlich in bestimmten Bereichen weniger. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das in anderen Bereichen Probleme macht.
Ja, natürlich durch
Katzen können
sowas.
nicht alles.
Nein, 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 du hast recht. Nein, natürlich, wenn jetzt das machen diese Steuergeschichten, weil sie ja nicht einheitlich festgelegt sind und sind ja auch nicht zweckgebunden. Und sie waren ja auch nicht dazu gedacht, dass es mehr Hunde gab. Sie wurden ja damals eingeführt mit der Idee, zu sagen, wir begrenzen das. Beziehungsweise, wenn jemand so viel Geld hat, dass er einen Hund halten kann, da kann er mal ein Stück von der Gesellschaft abgeben. Dass das natürlich sich entkoppelt hat davon, ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem, also es ist ähnlich wie mit dem Sprit, glaube ich. Also der kann 20 Euro den Liter kosten. Die
Wir
Autos
fahren.
werden weiter. Genau, es werden dann andere Leute nur noch Auto fahren. Das stimmt. Also die Gesellschaft wird dadurch gespalten. Das stimmt. Aber was ich meine, ist halt dieses, Hunde wird nicht, also die werden, also wenn wir aussterben, glaube ich, dauert es nicht lange, dann werden die Hunde irgendwann folgen, weil die, glaube ich, nicht so alleine überlebensfähig sind, wie wir denken. Auch wenn jetzt mancher denkt, ja, mein Hund haut ab 3 Tage, der interessiert das nicht, ne? Aber das glaube ich nicht.
Ich glaube nicht, dass die
Und
aussterben werden, aber ich glaube, dass sich dann also wirklich hier wieder Survival of the Fittest, ne, dass sich dann
es wird
bestimmte
der Urhund vielleicht,
herauskristallisieren,
also
genau,
ein Urhund wird entstehen,
die
aber
dann
also
überleben können in
viele
der Welt.
Rassen werden sehr schnell verschwinden, sofort, also
Ja.
relativ schnell, weil sie ja wirklich krank sind, sie sind einfach nicht mehr lebensfähig. Und es wird
Ja.
irgendein Urhundetyp
Du,
geben,
obwohl ich den
wahrscheinlich.
Bichon Frisé immer wirklich gern gemacht habe.
Das hast du jetzt gesagt. Ach, sehr gut.
Ja,
Nein, und
und
noch
was
eine
ich mir noch
Sache,
wünschen
ja.
würde, Entschuldigung, ich wollte dich nicht
Ja,
unterbrechen.
weil du ja gesagt hast, mit diesem auch Fragen stellen und das, genau, das hatte ich vergessen. So wie ich das ja auch mache, wenn ich Kunde bin, welche Frage habe, stelle ich die? Und so lange, bis ich die Antwort bekomme und auch wenn ich nerve, da bin ich ja positiv. Und bei mir ist das genauso. Man kann nicht theoretisch nicht nerven. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Und wenn ich eine Frage, ich kann auch heute manche Fragen nicht beantworten. Und dann sage ich auch ehrlich, tut mir leid, ich kenne das, ich weiß die Antwort nicht. Ich versuche das rauszufinden bis zur nächsten Stunde. Und wenn ich das immer noch nicht habe, dann wird es ja spannend. Also dieses also nicht denken, dass man uns nerven kann mit Fragen. Also dumme Fragen ja, ne? Also wenn es jetzt wirklich ein Schwachsinn ist. Aber wenn man wirklich eine Verständnisfrage hat oder sowas, gerne auch. Das braucht Wiederholung, ich weiß das.
Und auch wenn man sich dann vor dem Hundetrainer dumm vorkommt, das ist viel besser, als wenn man sich vor seinem eigenen Hund dumm
Das
vorkommt.
sowieso. Auch
Genau.
das, was du gesagt hast mit diesen Methoden, ne? Das, ich sehe das ja auch, wenn die Leute dann Sachen schon denen geraten wurden, sie haben das zwar gemacht, haben es dann abgebrochen. Und dann oft sage ich auch, die Methode passt ja auch gar nicht zu ihnen, dass du es gerade beschreibst, ne? So grob zu sein. Das sind Leute, die sind total anders. Und du siehst auch, wenn sie es machen, also wenn sie es dann machen, niemals, das haben die nie selbst entwickelt. Das wirkt sehr hölzern. Und das ist, warum ich auch sage, lassen wir mal lieber, das passt ja gar nicht zu ihnen. Die sind doch gar nicht so. Sie sind nicht so drauf, ne? Und dann siehst du bei denen auch so ein, puh, ich muss das gar nicht tun. Ein Glück, danke. Ne?
Was ich mir
Deswegen auch
noch
da,
wünschen
sich nicht zu nichts
würde,
zwingen lassen. Zu nichts zwingen
ja,
lassen, das
auf
sowieso.
jeden Fall ganz wichtig. Was ich mir noch wünschen würde, das hat in Berlin irgendwann mal stattgefunden, haben die Dogwalker so einen Verband gegründet, und wo man dann so Prüfungen ablegen konnte. Ich glaube, sehr freiwillig ist das. So ein Bundesverband für Dogwalker und Hundeausführer oder irgendwie sowas. Und das würde ich mir tatsächlich mal für Hundetrainer wünschen. Also der Staat versucht ja immer, gibt es schon?
Es gibt ja verschiedene Verbände, die sich gegründet haben
Ah,
für
okay.
Hundetrainer.
Ja, da geht es ja schon los mit verschiedene. Also, dass es
Ja.
mal so ein Deutschland-Gütesiegel dafür geben würde. Also der Elva ist ja vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber dann kommt uns natürlich der Föderalismus immer dazwischen, und jeder kann seinen Kram von Wettamt zu Wettamt. Die können 50 Kilometer weit auseinander sein, machen komplett unterschiedliche Geschichten und sowas. Aber das wäre, fände ich tatsächlich mal gut. Und was es mal gab von einer Freundin der Marion vor Jahren, das war so eine Plattform, ich weiß nicht, warum sie sich nicht durchgesetzt hat, die hieß Goldwolf, und da wurden so alle Angebote gebündelt, die es in der Hundeszene gab. Und da habe ich gesagt, das ist richtig, richtig gut, weil jeder macht ja seinen eigenen Newsletter und Homepage und so weiter. Und dass man mal sagt, boah, hier ist so ein Komplettboard, und da kann ich auswählen: Event, Hundeschule, Hundetraining, Seminare, Workshops, weiß der Geier was. Und jeder stellt da sein Angebot rein, und man kann das direkt dort auf der Plattform buchen, anstatt 100.000 verschiedene Websites abzusuchen. Also, wenn sich da jemand nochmal bemüht, benachteiligt fühlt. Das kann ja heutzutage auch, das war damals technisch sehr aufwendig, die hat das alles programmieren müssen, aber ich denke, da wird es heutzutage viel, viel einfacher und viel andere Möglichkeiten auch mit KI und sowas geben. Also wenn da nochmal einer ran will, ich würde es feiern. Fände ich richtig gut.
Ja, natürlich, das ist ja wieder das, ne? Wo
Und da kann man ja
finde
dann
ich
auch gerade für
Antworten,
Hundetrainer so
Informationen?
Einstiegshürden machen, dass man sagt, du kommst hier nur rein, wenn du eine fundierte Ausbildung hast, wenn du Seminare nachweisen kannst, bla bla bla, wenn du frei von irgendwelchen Methodiken bist und so. Das fände ich ganz cool.
Also wenn es entsteht, mir gut eine Info geben, gucke ich mir gerne an. Wäre ich bereit. Also fände ich super, weil das genau für die Kunden natürlich ein unheimlicher Schritt nach vorne wäre, um aus diesem ganzen Wust genau schon mal ein bisschen Struktur zu bekommen und nicht dann auf irgendwelchen Mist reinzufallen vielleicht. Das stimmt.
Genau.
Sehr gut. Meinst du, wir erleben das beide noch, dass die Hundewelt sich so verändert, dass wir sagen, boah, jetzt haben wir es, jetzt alles super.
Es kommt, glaube ich, sehr auf die Humanmedizin an, was die aus uns noch so rausholt.
Ja, die können mich einfrieren und dann immer
Genau.
zwischendurch auftauchen und gucken, ob das, ist der Punkt jetzt erreicht? Nee, komm, friert mich wieder ein. Friert mich wieder ein, die nächsten 1.000 Jahre dauert es noch.
Weck mich, wenn
Also
die
ich würde es mir
Rudelstellung
wünschen.
ausgestorben ist.
Ich würde es mir wünschen. Ich weiß noch, Martin hatte damals auch so eine Sache nämlich erzählt, dass er würde gerne noch erleben, er geht mit seinen Enkelkindern durch ein Museum und dann hängen da, weiß ich nicht, Würgehalsbänder und die Kinder fragen, Opa, was ist das denn? Und Martin sagt, damit haben früher Leute Hunde ausgebildet.
Ja.
Das würde ich gerne. Ich hatte so einen kurzen Moment mit meiner Tochter damals, da war ich noch ein bisschen jünger, da war ich in irgendeinem Bürgerhaus, habe einen Vortrag gehalten und da hing an der Wand ein Telefon mit einer Wählscheibe. Und meine Tochter fragte mich, da war die 5, 6 Jahre, was ist das denn? Ich so, das ist ein Telefon, damit hat man früher telefoniert. Das ist unglaublich, ne? Die kennt eine Wählscheibe gar nicht, ne?
Ja,
Und
das ging mit einer
deswegen.
Freundin auch so, mit ihrem Cousin, nee, mit ihrem Neffen. Und der meinte, ja, da musst du halt den Hörer abnehmen. Aber was ist denn der Hörer? Ja, das da. Ja, und
Genau.
da musst du wählen. Okay, wie weit denn? Naja, also, ne, so von, also du steckst deinen Finger, und wie weit jetzt? Ja, bis zum Anschlag natürlich. Aber es war denen gar nicht klar. So, okay, wie weit? So krass.
Deswegen, das würde ich mir vielleicht auch wünschen, dass bei bestimmten Sachen, wo wir heute sagen, boah, das ist einfach Mist, dass unsere Enkelkinder wirklich das nur noch aus Hörensagen im Museum oder in einem Horrorfilm sehen. Ein
Genau.
Horrorfilm.
Ja.
Oh
Und
Gott, was wird dem Hund da gemacht?
da werden wir beide dran arbeiten. Und jetzt
Einen Film
werde
zu
ich
drehen?
gleich ich muss ich nämlich los zu meiner Nachbarin. Ich darf nämlich heute Hundesitter für eine französische Bulldogge sein. Auch so gar nicht meine Favorite-Rasse, aber die ist gerettet. Also die würden sich niemals eine vom Züchter kaufen, die ist aus dem Tierschutz, aus Ungarn.
Sag mal
Und
bitte den
dem
Namen des Hundes.
Kasper.
Kasper? Okay, ist nicht typisch für eine französische Bulldogge, ja.
Den hat er sich quasi selber gegeben in den ersten Tagen, als er da war, und gesagt, das ist der Kaspertine rum, und dann hieß er jetzt Kasper.
Sehr
Genau.
gut.
Und der hat
Hör ich immer
zumindest auch noch
gerne.
mal ein kleines Schwänzchen. Das finde ich ja auch immer ganz schön, wenn da nach hinten noch irgendwas
Ja,
ist.
ja.
Genau. Aber
Sehr schön.
Marc,
Sehr
vielen,
gut.
vielen Dank für dieses
Dafür nicht.
interessante Gespräch. Also wir wussten ja am Anfang beide nicht, wo es hinführt, aber es hat mir einen Riesenspaß gemacht, und ich finde diese Themen so, also wirklich wichtig, ja, weil am Ende geht es um Hunde, und die liegen uns alle am Herzen, und die sind einfach fantastisch.
Ja, mir hat das auch sehr viel Freude gemacht. Du bist ja auch jemand, mit dem kann ich ja einfach so losreden sofort. Muss mich gar nicht, ich hatte mich hier richtig vorbereitet, ne, mit, guck mal, hier ganz viel.
Was?
Die habe ich gar nicht gebraucht. Das ist immer das
Okay,
Schöne mit
also, aber
dir.
falls da was draufsteht, was wir noch besprechen müssten, du bist jederzeit herzlich willkommen.
Ja,
Wirklich,
stimmt.
mir macht das Spaß.
Ja, ich auch. Ich gebe das Kompliment gerne zurück. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal live wieder irgendwo. Das wäre natürlich immer noch schöner. Und ansonsten können wir für jetzt den Deckel drauf machen heute, ne?
In
Genau,
diesem
ich muss jetzt
Sinne.
auch mit Charlie raus. Der guckt mich hier schon an. Der weiß nämlich bei bestimmten Floskeln, jetzt ist der Alte
Geht gleich
fertig.
los.
Jetzt geht's endlich
Dann
raus.
bitte die blaue Leine zum blauen Halsband, sonst geht's schief.
Oh Gott,
Und die
ja.
Trainingsleckerlis nicht vergessen.
Ja, ich versuche ja immer, wenn ich die falschen Leinen und die falschen Leckerchen mitnehme, da zu laufen, wo mich keiner sieht.
Ist gut. Das darf
Nicht,
unter
dass es
Charlie und
nachher
dir bleiben.
Fotos gibt davon.
Ja, krass. Danke, Marc. Mach's gut.
Danke, bis dann.
Liebe
Tschüss.
Grüße. Ciao.